Herzlich willkommen beim Friseurfreund.biz Podcast, dem Wissenspodcast für Umsatzplus und Arbeitskultur. Ich teile hier bewährte und neue Methoden für Geschäftsführer, Führungskräfte und Teams in der Friseur- und Beautybranche. Schön, dass du reinhörst. Liebe Hörer, Hörerinnen, liebe Schauer, Schauerinnen, willkommen zum Teil 2 meiner Podcast-Aufnahme mit Thomas Pretschner aus Dresden. Ihr habt ihn in der letzten Episode schon kennengelernt und, wie ich sehe, auch schätzen gelernt. Und dementsprechend bietet es sich natürlich total an, eine zweite Episode zu machen. Denn das Ende der letzten Episode war ja auch, Mensch, wir haben noch so viele Themen und wärest du bereit, nochmal mitzumachen? Du hast ja gesagt, heute bist du hier. Und ich freue mich sehr, Thomas, dass wir zwei heute nochmal uns weiter in das Thema Preise vertiefen können, aber gleichzeitig eben auch noch große andere Themen daneben aufmachen können, die wir beim letzten Mal nicht besprochen haben. Schön, dass du da bist. Hallo.
Hallo, Thomas. Von Thomas zu Thomas sozusagen. Danke für die Einladung nochmal, dass ich mit dabei sein darf und auch liebe Grüße an diejenigen, die jetzt zuschauen oder eben zuhören. Die Begrüßung finde ich ja mega.
Dankeschön. Wir haben das letzte Mal, ich habe jetzt einen großen Vorteil, weil ich habe ja hier vor mir stehen, ich habe ja meinen Gesprächsflow hier auf meinem zweiten Screen drauf und wir sind das letzte Mal so weitläufig unterwegs gewesen. Ich habe gerade noch überlegt, ob ich dich frage, was du noch weißt, aber wir sind ja nie in der Schule, ist ja keine Prüfung. Ich fasse es kurz zusammen, wenn dir noch was einfällt, dann kannst du ergänzen. Wir haben über die Kosmetikbranche gesprochen, wir haben darüber gesprochen, wie sich das auch unterscheidet zur Friseurwelt. Wir haben zum Thema Preisentwicklung allgemein, also wie stehen wir dazu, gibt es noch andere Varianten, den Umsatz zu erhöhen. Es ging ganz oft in unserem Gespräch dann so tiefer auf diese, ich würde fast sagen, so ein bisschen psychologischen Ebenen, ne? Also was hängt eigentlich wirklich hinter der Preisangst? Über Preisangst haben wir gesprochen. Wir haben auch darüber gesprochen, wo steigt der Kunde aus? Was darf denn heute was kosten? Also war ein riesen Potpourri. Und ich habe ganz viel mitgenommen und mir hat, das kann ich auch noch sagen, beim letzten Mal auch sehr gefallen mit dir, diese bildhafte Sprache, dieses Erklären, dieses Nachvollziehbare. Das fand ich ganz, ganz toll. Da merkt man, du machst das seit 20 Jahren, ne? Also da ist ganz schön viel Profession dahinter. Von daher Professionalität vor allem auch. War sehr gut. Was hast denn du noch mitgelaufen?
Für alle, die jetzt zugucken, die werden merken, okay, da stellt sich so eine leichte Röte im Gesicht ein. Also vielen Dank für die Komplimente.
Ah ja, gut, ne? Ja. Nur Wertschätzung.
Ja, was habe ich noch mitgenommen? Also ich fand es wahnsinnig interessant, wie stark sich die beiden Branchen, also die Kosmetikbranche und jetzt die Friseurbranche, wenn man das denn, gehört ja beides zur Beautybranche, wie sehr sich das doch irgendwo gleicht, wie sehr sich Sorgen, Probleme, Herausforderungen gleichen. Manche Dinge macht die Friseurbranche besser. An anderen Stellen hat die Kosmetikbranche eine ganz andere Strategie vielleicht auch dahinter oder andere Arten. Für mich war es spannend, auch selber mal reinzuschnuppern. Deswegen freue ich mich auch sehr, dass wir das Gespräch fortsetzen können.
Toll, danke.
Und lass uns doch mal gucken, ob wir vielleicht noch ein bisschen mehr an die Ursachen der Preisängste oder der Probleme mit den Preiserhöhungen rankommen. Also es würde mich auch interessieren.
Ja, wir tauchen nochmal ein auf jeden Fall. Die drei großen Themen, die ich in der letzten Episode angekündigt habe mit dir, die habe ich Gott sei Dank mitgeschrieben. Wie können wir Preisakzeptanz entwickeln? Da steht für mich auch nochmal der Begriff wahrnehmbare Qualität. Da bin ich sehr gespannt, wie ihr das in der Kosmetikwelt macht. Ich kann schon mal vorwegnehmen, in der Friseurbranche wird viel zu wenig darüber gesprochen, was man eigentlich gerade tut. Und die Kunden nehmen häufig gar nicht wahr, was für ein zauberhaftes Kunsthandwerk das eigentlich da ist, was wir da tun. Das ist unser eines Thema. Das zweite Thema habe ich notiert, Preisklarheit und Freundschaftspreise. Da können wir, glaube ich, auch ganz in die Tiefe gehen, ne? Weil selbst Unternehmerinnen, Unternehmer geben manchmal Freundschaftspreise, wo ich so denke, beschneidet sich gerade deine eigene Rente, was ist denn hier los? Also das ist irgendwie, ne, wo kommt denn so eine Handlung her, aus welcher verunsicherten Haltung? Und dann natürlich noch der große Punkt, wie sehen Preiskonzepte aus, die funktionieren in eurer Branche? So, und da bin ich so, also wenn ich mit meinen Kunden rede, wir reden viel über Paketpreise, über Zeitpreise, über Baukastenpreise, über solche Sachen. Und da bin ich ganz gespannt, was es bei euch da so gibt.
Ja.
Jetzt habe ich gerade überlegt, vielleicht fangen wir, du hast dir gewünscht, tiefer anzufangen. Preisklarheit, Freundschaftspreise. Lass uns damit beginnen und dann gucken. Und dann können wir vielleicht über die Preisakzeptanz der Friseure und Kosmetiker ihrem eigenen Handwerk gegenüber nochmal gucken, wie wir die Preisakzeptanz der Machenden und der Erhaltenden steigern können. Und dann gucken wir noch über die Konzepte. So, machen wir so.
Geht los.
Ich bin dabei. Freundschaftspreise, mein Guter. In der Friseurbranche ist jetzt keine Schätzung, sondern das ist ein Erfahrungswert bei mir. Also es ist nicht aus der Tüte gesprochen oder in die Tüte. Wir haben Freundschaftspreisverluste von ungefähr 20% Umsatz. Also von 100.000 Euro Umsatz, die im Jahr gemacht werden könnten, sind nur 80.000 entstanden, weil Preise vergessen wurden abzuziehen, man vor lauter Bindung zum Kunden ihn als Freund identifiziert oder definiert, was der Kunde gar nicht weiß, aber egal, und dort dann eben Freundschaftspreise gibt. Das sind Überziehungen von Zeit, ich sage immer so kostenlose Draufgaben. Das ist ganz viel Mitleid bei uns, also in der Friseurwelt, dieses, oh Gott, die arme Frau, oh Gott, die Rentnerin, oh Gott, die kommt schon so lange, oh Gott, der hat seine Frau verloren und der arme Mann ist jetzt alleinerziehend, ne, so Geschichten. Und dann kommt da das Mitleid so hoch, ne. Also das haben wir ein Riesenthema. Wie ist denn das bei euch in eurer Branche? Wir haben ja schon gelernt, bei euch sind es meistens die Unternehmer selbst, ne. Ihr habt ja 70%, sind ja nur die Unternehmer an den Kosmetikliegen unterwegs, ne.
80
sogar, ne? Das war eine Riesenzahl.
80 mal. Also wir haben ein Verhältnis von etwa 80 zu 20. Also das bedeutet, wir haben 20% Unternehmen, die Angestellte haben und dort im Durchschnitt eine. Also das ist relativ drastisch. Also dieser Wachstumswunsch. Es kommt aber auch viel, dass Kosmetik, wie gesagt, es ist ja kein reglementierter Beruf. Das bedeutet, es gibt auch Schulen, die können praktisch sofort das Label Kosmetik draufkleben, egal ob es jetzt nun ein Wochenendkurs war oder ob es jetzt ein 6-Monats-Kurs war oder ob es eben die staatlich geprüfte Kosmetikerin über 3 Jahre im dualen System zum Beispiel ist. Das kriegt alles das Label Kosmetiker und Kosmetikerin und wir können ab dem Moment können die sich selbstständig machen. Ja, das ist ja anders beim Friseur. Die müssen ja den Meister haben, um sich oder einen Meister anstellen, um sich überhaupt selbstständig zu machen. Das ist ja in der Kosmetikbranche aktuell anders. Zu DDR-Zeiten war es auch anders gewesen. Da war es auch ein Meisterberuf. Aber das hat sich mit der Wende dann leider zerschlagen, weil sehr häufig in dem Moment rübergeschwappt aus dem Westen Deutschlands halt die Kosmetikerin oftmals das wie ein Hobby angefangen hat. Also nach dem Motto, ich mache gern Nägel, also mache ich jetzt so ein Nail-Design-Studio auf. Der Mann sagt, doch, gut, okay, da ist eine Beschäftigung, prima. Ich mache dir hier im Keller ein kleines Stübchen rein. So ist das entstanden. Ja, würde ich jetzt mich mal weiter aus dem Fenster lehnen. Es gibt mit Sicherheit Leute, die sagen, auch im Westen Deutschland gibt es professionelle Kosmetikerinnen. Stimmt, hochgradig, professionell gehören auch einige zu meinem Kundenkreis. Und die wirklich auch zum Teil 4, 5 Leute haben im Team angestellt. Also das sind dann wirklich große Institute, die aber dann auch die Herausforderung haben, dass jeder einzelne der Mitarbeiter, und jetzt kommen wir auf die Freundschaftspreise, jeder einzelne der Mitarbeiter ja auch den entsprechenden Umsatz bringt. Sonst rentiert sich ja der Lohn nicht. Also das heißt, die Lohnzahlung ist ja direkt, man spricht immer gern von leistungsgerechter Entlohnung bei Bewerbungsprozessen. Und dieser Lohn würde sich ja überhaupt nicht amortisieren, wenn die Person zu wenig tut.
Ja.
Wenn wir aber die Zahlen nicht unter Kontrolle halten, und da sind wir wieder bei meinem Herzensthema, wenn wir die Zahlen nicht unter Kontrolle halten, nicht gucken, was macht denn der jeweilige, wir finden es ja gar nicht raus. Und dann finden wir auch nicht raus, hat denn der, und das ist bei uns tatsächlich ein bisschen drastischer, ich habe keine konkreten Zahlen tatsächlich jetzt parat, aber ich gehe von der Schätzung her so weit, dass wir deutlich mehr sogar noch an Freundschaftszugabenverlust haben. Das liegt daran, dass gerade die Einzelunternehmerinnen und Unternehmer zur Weihnachtszeit, zum Geburtstag irgendwas verschenken. Also wir haben einen Materialeinsatz, weil wir es gekauft haben und dann verschenken wir ein Produkt. Dasselbe haben wir bei Zusatzleistungen, die nicht abgerechnet werden, wie es auch bei euch der Fall ist. Dann haben wir diese Mitleidsschiene durchaus. Also eine Kundin kommt ins Institut rein und man denkt alleine vom Kleidungsstil, oh, die Ärmste, um Gottes Willen. Dann erzählt die uns noch irgendwas vom verstauchten Bein des Hundes und den Kosten des Tierarztes. Ja,
dasselbe Situation.
Aber wenn wir mal genau hinhören, und das finde ich ganz interessant, und das mache ich auch in meinem Kurs, dass ich dieses Beispiel bringe, wenn wir mal genau hinhören, da kommt eine Kundin in den Laden reingerauscht, schimpft rum, weil alles so furchtbar teuer geworden ist und Wahnsinn und ja. Das Benzin fürs Auto und alles. Dann die Flüge für meinen Urlaub auf die Seychellen und das Bauholz für unser Eigenheim ist ja auch teurer geworden. Wenn wir nur diese Faktoren zusammenrechnen, dabei einen Blick aus dem Fenster werfen und uns mal das Auto angucken, was so viel schluckt, was dann vielleicht ein Porsche Cayenne ist oder sowas, ja, genau. Dann brauchen wir bloß mal zusammenrechnen. Das Einzige, was aber bei den Kosmetikerinnen in dem Fall, also bei uns in der Branche, hängen bleibt, ist, um Gottes Willen, die will nicht so viel ausgeben, also mache ich es günstiger. Also wir beziehen das sofort auf uns.
Genau, ja? Genau.
Aber wir sind doch in einer Zeit, wo wir ringsrum die Inflation so teuer ist, mal ganz ehrlich, jetzt unter uns zwei Gebetsschwestern sozusagen, wo ringsrum alles teurer geworden ist, ja. Wo wir ringsrum solche drastischen Nachrichten von Firmenschließungen, von Jobverlust und so weiter hören, ja. Und dann kommt eine Kundin freiwillig über die Schwelle eines Kosmetikinstituts. Unter uns, die ist doch selber schuld. Ja, also das sind doch Faktoren, wo man sagen muss, na Moment, die scheint es sich ja trotzdem eingeplant zu haben. Dann verdient sie doch das Beste bei uns und nicht das Billigste.
Zwei Aspekte. Erstens, Tat schlägt Wort, fällt mir da gerade ein. Gilt fürs Ganze. Ja, ne? Ja. Wie oft reden Menschen über irgendwas und tun dann was ganz anderes.
Ja.
Und diese Tat, ich gehe über die Schwelle, ich gehe zum Friseur, ich gehe in diesen Salon, ich weiß, dass das nicht der billigste Laden hier in der Stadt ist, so ich gehe dahin. Das ist doch die Tat, die eigentlich beweist, dass die Person was von uns will. Sonst hätte sie es nicht gemacht. Und dann ist ja nur noch genau. Der Schwafel. Und das mal auszublenden, ne, mit diesem, also aus meiner Sicht mit der Idee, Tat schlägt Wort, die Kundin ist da, lass sie reden. Und dieses Beispiel, was du mit dem Auto und dem Flugzeug gerade gebracht hast, das kenne ich auch gut. Ich sage immer, Leute, wenn ihr die ersten 10 Minuten euch angehört habt von der Kundin, was alles scheiße läuft, dann dürft ihr nicht die Ohren zumachen und es durchrauschen lassen, sondern dann wird es erst interessant. dann wird nämlich das erzählt, was die Kundin eigentlich gerade alles Geiles hat in ihrem Leben, ne? Jammerland Deutschland, so hart wie es ist, ne? Aber in dem Jammern, in diesem Klagen über die Gesamtzustände fühlen wir uns als Menschen halt auch sehr zugehörig. Wir sind halt dann plötzlich wieder eins und ich bin nicht mehr alleine mit meinem Elend, wir klagen da alle auch ein bisschen mit. Das geht ja, jetzt bin ich ganz kurz noch mal sehr provokant. Es lässt sich ja auch gut klagen in so einem Niedriglohnsegment, weil da klagen ja auch ganz viele immer mit. Ne? Ja, ich weiß, bei mir ist auch alles teurer und so weiter. Und das ist so eine Abwärtsspirale. Ah, Mensch, ne?
Und zumal wir dürfen ja nie vergessen, in den meisten Fällen sind es ja die Dienstleister, ich benutze den Begriff ganz bewusst, wir hatten den das letzte Mal im letzten Gespräch auch schon gehabt, sind es die Dienstleister, die dieses Helfen- und Heilen-Syndrom haben. Ja, die wollen irgendwie umbiegen und brechen und dann fühlen sie sich auch noch schlecht, wenn sie dafür Geld nehmen. Ja, so ungefähr. Da am besten steht nur eine Kasse des Vertrauens und jeder wirft rein, was er reinwerfen will. So, dann fühlen wir uns am wohlsten. Ja, aber der Witz ist doch, wenn wir das aus dem Kopf nicht rauskriegen, dass du sprichst vom Kunsthandwerk. In unserem Fall sind es die Beauty-Experten, Anti-Aging-Experten, keine Ahnung, nimm dir irgendeinen Bereich, du kannst überall das Wort Experte dahinter setzen, ja. Weil die haben, und das ist verbrieft, ich hatte, wie gesagt, mit einem Arzt für plastische Chirurgie ja gesprochen, wenn ein plastischer Chirurg nicht gerade ein Dermatologe ist, haben gut ausgebildete Kosmetikerinnen, ich betone gut ausgebildete, einen höheren Wissensstand über den Aufbau und die Funktionsweise der Haut als jeder Arzt. Und wenn wir uns dann aber nur als Dienstleister dienen und leisten sehen, dieses Helfen und Heilen, dieses Duckmäuserische, wenn wir dort aus diesem Schatten nicht heraustreten, wird es uns auch nie gelingen, die Preise zu erhöhen, die Preise zu nehmen, die wir ja als Experte verdienen, also einfach aufgrund der Expertise. Ja, Kunsthandwerk. Du hast es selber gerade eben gesagt, das ist Zauberei, was die Leute machen. Ja, ich freue mich auf meinen Termin heute bei meinem Friseur tatsächlich. Ja, ja, Ibrahim, genau. Super Typ. Ja.
Weil es Wirkung hat, ne? Weil es Wirkung hat, weil Haare Wirkung haben und weil ja auch eine Haut, eine gut gepflegte Haut, eine schöne ausstrahlende Haut, wie auch immer man das nennt, hat ja auch Wirkung. Ne? Also jetzt gehen wir trotzdem nochmal auf diesen Punkt dieser Preisnachlässe. Die Ursache, wissen wir, die haben wir, glaube ich, gerade gut dargelegt. Wie hilfst du deinen Kunden, dass sie das vermeiden? Weil manchmal aus eigenem Antrieb schaffen sie es gar nicht. So, weil sie immer wieder weich werden, weil das ist ja so eine Art, da bist du ja kurz vom Psychologen, wenn du anfängst, mit jemandem seinen Selbstwert zu definieren oder mit ihm über seinen Selbstwert zu sprechen und Du bist nicht nur dienen und heilen und pflegen, sondern du bist vor allem auch, du bist eigentlich der Turbo-Booster für Karriere, könnte man ja auch sagen, zum Beispiel.
Ja, definitiv,
also,
genau.
Also mein Bonussohn hat jetzt mal, Noah hat jetzt mal gesagt, wenn, es ist eigentlich schlimm, als er ein jugendlicher Mensch, hat gesagt, dass die Optik des Menschen so ausschlaggebend ist für den Werdegang des Menschen. Das weiß ein Jugendlicher heute schon. Und es ist ja leider Gottes auch wirklich so, Schönheit regiert die Welt. Und dein Business, wie auch mein Business, wir machen ja total krass genau das, was die Menschen wollen. Sich wohlfühlen und eben erfolgreich werden durch Optik.
Ja, wobei man sollte das Ganze jetzt nicht verteufeln, sondern es ist bei uns genetisch vorprogrammiert. Es ist, es gehört zur zu dem Element Erhaltung der Art, also das bedeutet Fortpflanzung, also Schützen der Spezies. Mhm. Und ein gut aussehender Mensch, also der kraftvoll, der energievoll, der eine gesunde strahlende Ausstrahlung hat. Ja, da gehören die Haare in dem Moment dazu. Das sind so die optischen Faktoren. Man sagt immer, zu dem ersten Eindruck gibt es keine zweite Chance. Ja, so, diese optischen Faktoren, wir brauchen uns bloß mal angucken, wenn jemand so total krank und verrotzt aussieht. Ja, also wir machen automatisch einen Bogen drumherum. Das ist aber nicht so, weil wir Angst haben, uns anzustecken, sondern es ist evolutionär bedingt. Es geht in dem Sinne nicht, dass das nur tagtäglich an der Tagesordnung wäre, aber es geht eigentlich um das Finden eines potenziellen Partners, bezüglich der Fortpflanzung. Das ist jetzt ein bisschen sehr drastisch formuliert. Aber im weitesten Sinne sind das die Ausschlussfaktoren, wo wir jemanden als sympathisch oder eben eine Antipathie verspüren oder eben jemanden als, der ist jetzt gut aussehend. Das ist oftmals die Ausstrahlung, die gesunde, kraftvolle Ausstrahlung. Weniger tatsächlich, wie man wirklich aussieht. Mhm. Aber das, was wir tun, bei den Haaren, bei dem Kunsthandwerk, Haare jetzt zum Beispiel, ich möchte fast diesen Begriff kapern, Kunsthandwerk, Hautbehandlung, ja, ist es, dass wir der inneren Ausstrahlung, dem Lebensgefühl der Person ja einen ordentlichen Schub verpassen, ja, also wir geben dem so einen Energieboost, ja, der Mensch fühlt sich wohl, der Mensch fühlt sich verstanden, der fühlt sich schön und strahlt es dadurch aus, wahre Schönheit kommt von innen, sagt man so schön, ja, und das bedeutet auch, dass er logischerweise, wenn wir dieses Konzept dieser sag ich mal in Anführungsstrichen Partnersuche auf unsere Karriere übersetzen, suchen wir natürlich auch jemanden, der in der Firma kraftvoll über Jahre mitmachen kann. Wir suchen uns jetzt keinen kränkelnden Menschen, also auf Deutsch, wir suchen uns jemanden mit einer gesunden, tollen, schönen Ausstrahlung, und das spielt alles, das zahlt alles ein bisschen auf dieses Konto mit ein. Ja,
ich sag immer zu meinen Kunden, achso, machen wir noch? Entschuldigung.
Nee. Ich wollte da den Haken dran. Irgendwie versuche ich jetzt gerade die Kurve zu kriegen zu den Freundschaftspreisen.
Ich kriege die Kurve wieder zurück.
Komm, du kriegst die. Komm, ich spiele den Ball ab.
Geben wir alles. Ich möchte noch zu ergänzen. Ich sag meinen Friseuren in den Workshops gerne, wann geht der Mensch zum Friseur? Und da kommt als erstes fast immer, na, wenn die Haare zu lang sind. Und dann sage ich, das kann ein Grund sein. Aber er geht vor allem immer dann zum Friseur, wenn es wichtig wird im Leben. Hm. Vor jedem Vorstellungsgespräch, vor jedem Date, vor jeder großen Geburtstagsfeier, vor jedem, also eigene oder irgendwo hingehen, vor jedem größeren Event versucht der Mensch vorher händeringend mal sich die Haare schön machen zu lassen oder zur Kosmetik zu gehen. Leute, was brauchen wir denn noch an Bestätigung, als dass wir elementar wichtig sind für eben genau diese Ausstrahlung, dieses Wirken wollen? Ja. Und das ist nicht das Gegenteil, aber es ist ein absolut ergänzender Punkt zum Helfen, Heilen, Pflegen. Ne? So. Ja. Ich glaube, da müssen die Friseure und vielleicht auch die Kosmetiker, für die kann ich nicht sprechen, bei meinen Friseuren weiß ich, da müssen sie hin, ihren Wert wirklich zu erkennen, um Freundschaftspreise aus dem Inneren heraus gar nicht mehr in Betracht zu ziehen. Und gleichzeitig weiß ich, dass dieses, da sage ich immer, Nachreifen der Seele, ne, dieses Anankern, dieses wirkliche Spüren, ich bin wertvoll, das geht ja nicht mit dem Tagesseminar.
Nee.
So, das ist ein längerer Prozess, das ist eine wirkliche Betreuung, das ist ein intensives Coaching, da mal ranzukommen, so. Und die Frage an dich war, gibt's aus deinem Lebenswelt, aus deiner Business-Lebenswelt Methoden, wie du denen hilfst, dass sie Freundschaftspreise gar nicht mehr machen können?
Ja.
Also nicht innen, nicht mehr wollen, weil wollen, ja, das geht immer ganz schnell. Aber dieses nicht mehr können, ach scheiße, ich würde ja gerne Rabatt gehen, aber es geht nicht.
Es gibt tatsächlich verschiedene Methoden, wie man das machen kann. Und ganz, ganz viel spielt aber trotzdem darauf ein, dass man auf diesen Mindset, auf diese Glaubenssätze, dieses meine Leistung ist wertvoll, hast du wunderbar zusammengefasst jetzt gerade, dass wir uns darauf konzentrieren. Das ist erstmal der erste Punkt. Natürlich brauchen die meisten Leute ein Coaching. Wir kennen das selber. Also ich gebe nun sehr viel Seminare auch für Kosmetikfirmen. Wir kennen das selber. Wenn wir bei einem Seminar gewesen sind, nach 3 Tagen wissen wir noch etwa 10%. Die Woche drauf haben wir schon Schwierigkeiten, uns zu erinnern, wann genau wir eigentlich bei dem Seminar überhaupt gewesen sind. Ja, also das bedeutet, wir vergessen tatsächlich relativ viel. Das liegt einfach an der selektiven Wahrnehmung unseres Gehirns. So ist es aufgebaut. Mhm. Wir haben alleine 3.000 bis 6.000 Werbeinformationen, die wir pro Tag zu verarbeiten haben. Das kriegen wir nie hin, wenn das Gehirn nie selber ausselektieren würde. Mhm. Ja, so, deswegen arbeite ich in der Regel mit 3 Faktoren und die sind eigentlich üblich in der Didaktik. Und das ist auf der einen Seite das Thema Wiederholung, ne? Also wenn wir wissen, wir wissen noch 10% nach 3 Tagen, bedeutet das, wir müssen es ja innerhalb relativ kurzer Zeit mindestens 10-mal wiederholen, damit 100% hängen bleiben. Ja, so. Ja. Ganz einfacher Punkt. Der zweite Punkt ist, wir lernen am besten, wenn wir Emotionen haben. Also das bedeutet, wenn wir hier irgendwelche scherzhaften Informationen rüberbringen mit einem Lachen oder wo der andere anfängt zu schmunzeln, der Zuhörer, der Zuschauer vielleicht, merkt der sich diese Information wesentlich besser als jemand, der jetzt uns in einem ganz sonoren Tonfall einfach zu... Ja, wir kennen das bei manchen Lehrern. Ja, so, also Emotionen. Früher, noch bei meinem Vater in der Generation war es noch so, da wurde es bei den Emotionen, da wurden die wichtigen Informationen mit dem Gürtel eingeprügelt. Das gab es in unserer Generation nicht mehr. Aber auch das hat was mit Emotionen, mit dem Lernprozess zu tun. Ich persönlich bevorzuge tatsächlich eher...
Lernen durch Schmerz, scheiße.
Ja, ne? ja, aber es gehört dazu, so wie die praktische Umsetzung. Und jetzt wird es knifflig, weil unsere Handwerker natürlich theoretisch sich das alles annehmen, 100.000 Seminare natürlich dazu besuchen, um dann danach festzustellen, dass sie es garantiert so, also gerade bei sich in der Region und bei den Kunden, wir sprechen ja gern von meinen Kunden, ja, das ist völliger Blödsinn, ja, das ist eine Zielgruppe, aber bei meinen Kunden geht genau das eigentlich nie, ja, also wir suchen Ausreden, um genau diesen Stress und eigentlich nur Diskussionen zu vermeiden. Es geht ja gar nicht darum, dass wir nie mehr Geld verdienen wollen, sondern es geht darum, dass wir Diskussionen mit Kunden vermeiden wollen. Ja. Und dort gibt es unterschiedliche Konzepte und eine Kundin fällt mir gerade spontan ein, einfach so als praktikables Instrument. Ja, die meisten verfügen über sowas wie eine Preisliste. Sowohl Kosmetikerin als auch ich selber bin überhaupt kein Fan von der Preisliste, aus dem einfachen Grund, weil in der Kosmetik sehr vieles sehr individuell zusammengepasst wird. Also es gibt halt nicht, keine Ahnung, Schnitt ABC zum Beispiel. Ich lehne mich jetzt weiter aus dem Fenster.
Da kommen wir, Thomas, ich unterbreche dich hier, weil da kommen wir wirklich klar als nächstes hin. Das ist
hey, du wolltest von mir ein praktisches Instrument wissen. Jetzt habe ich
ja, stimmt. Okay, war das
Anlauf genommen. Ja, ich würde mir das da nicht zu Ende bringen.
Los, mach. Ja, mach.
Gut. Also, wir haben zum Beispiel das Thema Preisliste. Ich habe ein ähnliches Blatt, also ähnlich einer Preisliste, mit einer Kundin aufgebaut. Das sind auf der einen Seite die Hauptleistungen, auf der anderen Seite die Zusatzleistung. Und warum habe ich das gemacht? Diese Kundin hatte das Problem, dass die noch auf dem Weg raus aus der Kabine vor, war die im Kopf schon dabei, welche Produkte muss die Kundin mitnehmen und hat vergessen, schlicht vergessen, viele Leistungen einzubuchen, wodurch die Kunden immer zu wenig bezahlt haben. Ja, es war so schön in dem Moment für die Kunden. Aber der Witz ist ja, dass die ja, also die Kunden mussten ja nicht sparen. Also die sind schon in einem relativ hohen Preislevel. Ja, seitdem, und das ist exakt ein Monat erst, nämlich seit Anfang Dezember, macht die arbeitet viel mit Ölen, ist ein bisschen schwierig. Das Blatt sieht aus wie, da sind wir noch dabei, eine gute Lösung zu finden. Aber macht die so praktisch so von Weitem, so mit so einem Kugelschreiber, so einen Strich da drauf. Ja, so je nachdem, welche Leistung sie jetzt gerade gemacht hat bei dem Kunden, nimmt das Blatt mit vor, bucht das ein. Mit einmal ist der Umsatz um gut und gern über 30% gestiegen pro Kunde. Ich will gar nicht wissen, was die da vorneweg alles vergessen hat.
Ja, krass.
Also das ist, da blutet mein Betriebswirtschaftlerherz.
Dann jetzt bin ich froh, dass du dich durchgesetzt hast gerade und weitererzählst, weil ich habe gedacht, du gehst jetzt schon auf die Preiskonzepte und das wollte ich später machen. Aber ich habe, also das genau nach sowas suche ich auch, ne? So diese Möglichkeiten, die eigene Disziplin ist es ja zum Schluss, das eigene Vergessen, vielleicht aber auch diese Ergänzung zu diesem Flow. Ich nehme in meiner Friseurwelt, ich nehme Menschen wahr, und das berührt mich, da kriege ich immer wieder Gänsehaut, die tauchen ab in die Welt, in die Beziehung, Kunde, Friseur, Haare, das ist so alles eins. Und dann fließen die. Das macht denen einen Spaß. Das ist eine Hingabe. Da, das ist wirklich zauberhaft. Da kommt das Wort nochmal, ne?
Ja.
Und diesen Flow, den möchte ich um Gottes Willen nie unterbrechen, weil das nehmen auch Friseure immer wieder übel, wenn wir versuchen, das zu sehr zu zerstrukturieren, ne? Auf der anderen Seite ist genau sowas wie, mach dir einen Zettel, legen daneben, dass du zumindest die Vergessenspreise nicht mehr hast. Das ist ein ganz wertvoller Tipp, ne? Nach sowas suche ich tatsächlich. Wie kriegt man es hin, dass es eben nicht mehr passiert? Und Freundschaftspreise gehen natürlich viel mehr aus dem Herzen hoch. Gibt es da wirklich ein Mittel gegen? Ich denke ja, mit Preiskonzepten kann man dann was machen. Aber Vergessenspreise kann man mit einer Liste einfach beheben.
Also das ist das Thema Vergessenspreise auf der einen Seite. Bei der Kosmetikbranche ist es insofern noch drastischer, weil wir einen prozentual ja wesentlich höheren Produktverkauf haben. Und also so eine Tagescreme, die geht mal locker mit 89 Euro über den Tisch. Ja. Vom
Wahnsinn.
Bruttopreis ist etwa 50% der Wareneinkauf. Also das heißt, wenn wir bei, was hatte ich gerade gesagt, 89 Euro, also knapp 90 Euro, haben wir 45 Euro im Einkauf,
Ja.
nur im Einkauf, ja, netto. Das heißt, wenn wir dann sagen, okay, die Kundin hat aber Geburtstag, ach, ich schenke da mal was, holla die Waldfee, das wird richtig teuer, ja.
Lass mal aber Geschenke, du, ne?
Ja, genau. Das nächste ist sowas wie Black Friday zum Beispiel, wo Prozente gegeben werden, sowas wie 20% auf Ware, die aber nicht vergünstigt eingekauft wurde. Ja, das schmilzt uns, ja, nochmal, Gewinn ist gleich, betriebswirtschaftlicher Grundsatz, Gewinn ist gleich Umsatz minus Kosten. Wir können alle betriebswirtschaftlichen Bücher, die es auf dieser Welt gibt, können wir praktisch auf diese eine Formel reduzieren. Wenn wir die Kosten nicht im Blick haben, schmilzt uns der Gewinn weg. Wir leben nicht vom Umsatz, wir leben vom Gewinn. Ja, weil daraus tut sich, wenn es nicht gerade eine GmbH ist, aber aus diesem Gewinn finanziert sich ja quasi der Unternehmer. Ja, und das ist ganz, ganz wichtig, dass wir diese Verschenkungspreise, die schlimmsten Kunden, die uns die größten Löcher eigentlich ins Portemonnaie reißen, sind oftmals Familie und Freunde.
Ja, so, ja.
Ja.
Oder als Familie und Freunde empfundene Menschen.
Ja,
Das ist ja immer,
aber
ne?
so eine liebe Kundin, die kommt schon zu 20
Ich
Jahren.
weiß, ich weiß, ne? Und ich sage dann immer, ich verstehe dich da auch. Aber wenn ich sage dann immer, Mensch, die kommt schon so viele Jahre. Ein Friseur, plötzlich ein Kunde sucht sich nicht einfach mal einen neuen Friseur, bloß weil es mal 10 oder 15 Euro mehr kostet. Die
Ja.
Verbindung zwischen Kunde und Friseur ist richtig fest und stabil. Die kann man auch mal belasten mit 10 Euro Preisaufschlag. Das ist kein Problem. Es ist eine richtig gute Bindung. Ne?
Du hattest aber vorhin einen ganz wichtigen Punkt gemacht, und zwar ist das, wenn die so in ihre Kunst, in die Frisur,
Ja,
in die Kundenbeziehung eintauchen und so weiter. Wir haben das auch in der Kosmetikbranche, definitiv. Also diese Leidenschaft, oftmals ist es ja sogar, da kommt dann auch so ein Mutterinstinkt durch, ne? Wenn relativ junge Kundinnen zum Beispiel also junge Mädels, ja, Teenager
Reinheiten.
quasi mit starker Akne oder sowas kommen, ja, die fünfte Cortisoncreme verschrieben bekommen haben und es wird immer noch nicht besser und dann mit Clarasil drüber. Also jede Kosmetikerin, die jetzt zuhört, der stellt sich die Haare zu Berge, weil ich schon genau weiß, weil die weiß, worauf ich hinaus will. Ja, also wo quasi die Hautbarriere einfach im Eimer ist und erstmal aufgebaut werden muss. Und da kommt auch so ein Mutterinstinkt durch und so nach dem Motto, ach, dem jungen Mädel, da kann ich doch gar nicht. Auf der anderen Seite, wenn ich es nicht kann, also wenn es den Laden nicht mehr gibt, weil der pleite ist, kann auch das junge Mädel nicht mehr ihre Heilung bekommen. Also holla die Waldfee. Leute, da müssen wir ein bisschen auch in die Zukunft, da ist es in unserer Verantwortung, unseren Betrieb wirtschaftlich zu halten, damit wir den Kunden überhaupt diese Leistung so lange wie möglich bieten können. Das gehört ja dazu.
Geld ist für mich eine Energie, die fließt hin und zurück. Wir geben viel Energie in Richtung Kunde. Wir sollten auch was zurückbekommen. Und ich betrachte das, oder für mich ist da das Bild eine Schale. Einfach eine Schale, da ist Energie drin, lass es Wasser sein, also als Element Wasser. Und wenn ich das immer gut auffülle und die Schale immer voll ist, dann kann ich auch gerne daraus geben. Wenn die Schale eh überläuft, dann gebe ich. Aber wenn ich nur aus der Schale rausgebe und irgendwann ist diese Schale leer, weil ich nichts reingenommen habe in Form von Energie und nochmal die Energie, danke, dass es dich gibt, das war so schön heute wieder bei dir, Thomas. Das ist auch eine Energie, aber für die kriege ich bei Edeka an der Kasse nichts. So, kann ich nichts verkaufen für die Umarmung. Man muss das auffüllen, man muss darauf achten, dass die Schale voll wird. Und da drehen wir uns ein bisschen im Kreis, den eigenen Wert zu erkennen. Ey, ich hatte als Kind Akne, ne? Und ich war auch Kerasil-Opfer. Also ich hatte teilweise Schuppen, unglaublich, ich habe das total übertrieben. Da hat sich Thomas gerade wieder mega geoutet gerade. Und diese Hilfe damals von einer Kosmetikerin, die war Gold wert. Hätte die nach Nutzen abgerechnet, also was sie mir da gegeben hat, hätte ich der alles, was ich habe, reingelegt, mehr oder weniger. Weil dieses Problem, jung und dann eben mit so vielen Pickeln im Gesicht, scheiße. Ne? Und das, also diese Problemlösung, die wir ja bieten, als Friseure und eben auch als Kosmetiker, ist ja unfassbar wertvoll den meisten Menschen. Eigentlich.
Ich hake dort an der Stelle direkt mal ein, ja. Weil du hast gerade das Geld einnehmen und ausgeben, diese Rabatte so sehr schön plastisch als Wasser oder Energie in einer Schale beschrieben. Ich formuliere es in meinen Seminaren etwas anders, es geht aber in dieselbe Richtung. Und zwar ist ein Preis, das muss man sich mal bewusst werden, eine Maßeinheit für den Wert einer Leistung. Der Begriff Preiswert kommt nicht von billig, er kommt davon, dass es seinen Preis wert ist, ja? Sonst wäre es preisgünstig vielleicht, aber nicht preiswert, ja? So, also an der Stelle ganz wichtiger Punkt. Und wenn Menschen, und das gilt in der Kosmetikbranche ähnlich wie beim Friseur, wenn wir jetzt pathologische Probleme haben, wir reden von Koperose rosacea oder rosacea, je nachdem, wie man es aussprechen möchte. Wir sprechen von Spider Navy, von also wirklich drastischen Problemen, die Kosmetikerinnen tatsächlich behandeln können. Ja, wenn wir dort in diesem Bereich sind, dann sind wir genau dort, wo du sagst, du hattest sehr stark Akne gehabt. Das bedeutet, du hast natürlich versucht, aufgrund deines Leidensdrucks eine Lösung zu finden. So, ja. Und wenn diese Lösung kann, aber auch, wenn dir jemand sagt, komm, ich mache dir das für 3,50 €, dann stehst du davor und sagst, das kann nicht sein. Nee, ja, weil du ja ein inneres Preisempfinden hast. Mhm. Und wir können doch die Kunden anziehen, die sagen, sie erkennen den Wert meiner Leistung. In der Kosmetikbranche ist es etwa so ab einem Behandlungsumsatz von 100 €. Ja, ab da gibt es keine Preisdiskussion mehr. Je weiter wir drunter sind, wir hatten das beim letzten Mal psychologischen Preisgrenzen. Je weiter wir drunter sind, umso mehr Diskussionen gibt es, ja, weil die Leute versuchen zu sparen. Aber wollen wir wirklich die Schnäppchenjäger? Wollen wir 24/7 arbeiten und dann gerade so über die Runden kommen? Oder wollen wir die richtigen Kunden, die aufgrund ihres Leidensdrucks verstehen, dass wir der richtige Experte sind, dass wir helfen können und den Preis gern bezahlen? Dann haben wir vielleicht weniger Kunden, mehr Freizeit, Work-Life-Balance wäre hier das Stichwort, ja, und verdienen aber gut dran. Ja. Also da hätten wir eine Win-Win-Situation. Ja?
100% bei dir und der einzige Knoten, der da drin ist, also ich glaube, die meisten wollen genau das, Geld verdienen, aber wenn es geht mit den Kunden, die ich habe, weil die habe ich ja so lieb. Also weil dieses sich entwickeln mit dem Preis hat auch ein, also da nehme ich immer das Beispiel vom System, ich sage dann immer, hey, ich habe dann ein Seil, habe ich in meinen Workshops immer dabei, also fast immer, wenn ich es nicht vergessen habe. Und dann lasse ich mal alle aufstehen und dann klingt sich jeder mal in das Seil ein.
Okay.
Und dann bringen wir ein bisschen Spannung auf das Seil. So. Und dann sage ich so, du bist der Preis. Du bist die Einrichtung, du bist der Lieferant, du bist Kunde, du bist der Longleiter, du bist jetzt ich zum Beispiel. Ne? Also jeder bekommt eine neue Rolle. Und dann sage ich so, und jetzt bewegt sich mal einer. Und zwar der Preis. Bringt mal ein bisschen Spannung aufs System. Und alle halten wie verrückt dieses Seil fest und versuchen alles so zu lassen, wie es ist, obwohl sich der Preis bewegt. Ne? Und das Bild dahinter ist, Leute, wenn sich etwas bewegt im System, also ich bin ja systemischer Coach, deshalb ist bei mir immer dieses Systemthema, wenn sich im System irgendwas bewegt, übt das einen Handlungsdruck, festhalten, auf den anderen aus. Oder man kann auch sagen, Entscheidungsdruck. Mache ich mit oder steige ich aus? So, ne? Oder minimiere ich irgendwie meine Leistung? Also jeder hat da Möglichkeiten, ne? Aber die Kunden können entscheiden, wenn wir unseren Preis entwickeln. Und auch vor dieser Entscheidung haben ja die Kosmetiker und die Friseure dann Angst. Und wenn ich mich bewege, dann steigt vielleicht der eine Kunde aus. Und dann hakt das wieder dort ein, dass sie sich eben selber nicht bewusst sind, wie wertvoll ihre Leistung ist. Und dass man diese feste Beziehung mal auch belasten kann.
Aber da sind wir doch genau bei dem Punkt, dass eigentlich die Gründe für diese Schwierigkeiten, diese Unsicherheit, wir hatten das letzte Mal in unserem Gespräch ja schon drin gehabt, du formulierst das sehr, sehr schön, auch mit dieses plastische Beispiel mit dem Seil, finde ich super, weil die ganzen Faktoren hängen ja zusammen. Wenn der Preis sich ändert, kriegen wir eine Änderung des Preises. Also wir brauchen uns bloß, nimm dir das Thema Seil Einrichtung, ja, ich nehme nur das Beispiel Einrichtung, das ist der Nächste, der das Seil hält. Und jetzt bewegt sich der Preis, ja, und wir nehmen zum Beispiel die Einrichtung mit. Also wir ändern etwas an der Einrichtung, Verpackung der Dienstleistung. Mhm. In dem Moment hätten wir doch sofort ein optisches Merkmal, was einen höheren Preis rechtfertigt. Also so einfach ist es. In der Kosmetikbranche ist es sehr ähnlich. Dort machen wir es meistens mit Mehrwerten, also dass wir versuchen, den Mehrwert darzustellen, Leistungen zu differenzieren. Das geht nie immer modular, aber dass wir dort Konzepte finden, wie wir dem Kunden durch eine Mehrleistung, durch einen wahrnehmbaren Mehrwert den höheren Preis, ich sag mal im weitesten Sinne, unterjubeln. Ja, es ist ja kein Unterjubeln, es ist eine ganz, ganz gerechtfertigte Erhöhung, einfach aufgrund der Tatsache, dass es ringsum alles teurer wird. Aber wenn wir mehr als nur den Preis ändern, wird die ganze Geschichte natürlich viel spannender und akzeptabler auch für den Kunden. Und damit sind wir mitten in der Preisakzeptanz.
Bingo, jetzt hast du perfekt die Überleitung schon gemacht. Preisakzeptanz. Wahrnehmbare Dienstleistung. Ich sage immer, oder so ähnlich, wahrnehmbare, was hast du gerade gesagt? Ich sage immer wahrnehmbare Qualität. Ihr lieben Friseure, lasst euer Kunsthandwerk vom Kunden wahrnehmen. Nutzt die Sinne des Kunden, damit der Kunde begreift, wie geil das hier ist, was ihr hier tut. Weil alles, was ihr macht, passiert eigentlich im Geheimen. Ich mache jetzt einen kleinen Seitenschritt, weil ich immer noch eine Zahl im Kopf habe und die heißt 89. Du hast vor 10 Minuten gesagt, 89 Euro für eine Tagescreme. Und da denke ich, alter Falter, ich weiß ja, dass das gekauft wird. Ich weiß ja, dass das bei Douglas und Co., dass das gekauft wird. Ich war mal mit Mitarbeitern an meinem geliebten alten Bella-Team, liebe Grüße an euch alle, ne? Waren wir in einem Douglas und waren da shoppen. Und ich hatte drei Kerle und vier Frauen in meinem Team. Die Mädels haben geshoppt, eine Creme, 130 Euro. Ich gucke die Kollegin an, ich weiß sogar noch, wer es ist, nenne den Namen jetzt nicht. Guck dir an, das kaufst du jetzt nicht gerade wirklich. Wie viel ist denn da drin? Naja, das reicht doch. Brauchen wir bloß ganz wenig. Bitte was? Und bei Friseuren ist es so, wenn das Shampoo mal 30 Euro kostet, tut sich der Friseur damit schwer, das zu verkaufen. Oder eine Haarkur, die auch gerne mal 40, 50 Euro so ein Napf heute kostet. Aber da tun sich die Friseure unglaublich schwer. Wo ist denn da der Unterschied? Also warum ist denn so ein geil gepflegtes Haar durch ein Produkt, was man erwerben kann, nicht so akzeptiert und nicht so preisrausrückend wie eine Gesichtscreme, Tagescreme, für 89 Euro, die du ja aber auch für 2,99 Euro irgendwo kaufen kannst. Nicht dieselbe, um Gottes Willen, ne? Aber, also, da wollen wir jetzt nicht in einen Topf. Warum wird das in der Kosmetik akzeptiert, so ein hoher Produktpreis, und bei den Friseuren, nee? Thema also, Preisakzeptanz.
Thema Preisangst. Also, wir probieren es mal. Wie gesagt, also ich wäre jetzt keine Universallösung für Friseure. Friseure, das ist interessant, weil der Verkaufsraum völlig anders aufgebaut ist. Das heißt nicht, dass wir im Kosmetikinstitut, da bin ich zum Beispiel gar kein Fan von, großen Verkaufsregalen arbeiten müssen. Das machen viele. Ja, es wird empfohlen von den Kosmetikherstellern. Ich persönlich bin kein Fan davon, weil ich lieber im individuellen Gespräch mit einer künstlichen Verknappung arbeite. So nach dem Motto, boah, jetzt haben sie aber Glück gehabt. Gerade das letzte Serum da, ja. Ich habe hinten voll den Schrank voll stehen. Das würde nie funktionieren, wenn das im Regal steht, blöderweise übers Wochenende leicht einstaubt.
Ich wollte sagen.
Manche Firmen, die haben schwarze Produktverpackungen, da sieht man den Staub wahnsinnig schnell.
Sofort.
Ja, so deswegen bin ich dort ein Fan, sag ich mal. Ich arbeite immer auf der persönlichen Ebene. Also das heißt, ich coache jetzt im Verkauf oder auch im Personalmanagement oder bei den Preisen. Ich coache die Leute sehr individuell. Deswegen bezeichne ich mich als Potenzialcoach. Jeder hat Potenziale. Wir müssen sie nur finden, wir müssen sie nutzen. Ja. So. Und gerade bei dem Produktverkauf, diese 89 Euro, das ist ein in der Kosmetik ein Mittelpreissegment.
Ich hab's
wirklich teuer. Ja, es gibt Seren unter uns, also jetzt für diejenigen, die dabei sitzen, es gibt Seren. Da sind sie mit 30 Milliliter dabei. Das hält vielleicht, das ist meistens ziemlich ergiebig. Also in 3, 4 Monate kommen sie damit hin. Da sind sie über 250, 300 Euro. Ja. Und das ist ein Produkt von etwa 5, was die Kosmetikerin oder die Kosmetikkundin mitnehmen sollte. Ja, also das heißt, dort kommt eine Latte zusammen. Ja, ja, warum funktioniert das bei der Kosmetikbranche? Es ist eine andere Kommunikation. Also in der Regel wird in der Behandlung selber mit den Produkten gearbeitet und meistens in der Kabine auch schon drüber gesprochen. Und dann wird der Verkauf auch sehr gezielt forciert. Also etwa 30-40% ist so persönlich meine Empfehlung. Es gibt andere Aussagen darüber von anderen Coaches oder auch Kosmetikfirmen, die logischerweise ihre Produkte verkaufen sollen. Aber ich habe das betriebswirtschaftlich mal durchgerechnet. Etwa um die 30-40% sollte der Produktverkauf beinhalten. Die Wahrheit in der Kosmetikbranche sieht anders aus. Da liegt es tatsächlich zwischen 5 und 10. Also die verkaufen auch nicht wirklich viel.
Auch krass. Ja. Die beiden Friseuren, das ist ja ähnlich jetzt.
Genau, genau. Und weil dort sind wir wieder auf dieser persönlichen Ebene. Das ist genau wie mit der Preiserhöhung. Ich will meiner Kundin nichts aufschwatzen. Ja, Moment, ein Arzt, der uns irgendwas aufs Rezept schreibt, ist der Meinung, dass wir das brauchen, um besser zu heilen.
Und sagt
ja, dasselbe ist ja bei der Haut auch. Ja, oder bei den Haaren zum Beispiel. Ja, also gerade Männer sind da sehr dankbares Opfer, weil halt bei uns die Geheimratsecken irgendwann nach hinten gehen. Ja. Und sich mal anschauen, wie es auf dem Hinterkopf aussieht. Und wir natürlich was dagegen tun wollen. Also investieren wir in das Thema Haar mehr, dafür aber in das Thema Falten weniger. Wir hatten das im Vorgespräch gehabt, richtig, wo wir sagen, ich brauche keine 5 Produkte, ich brauche maximal 1. Also man, das sag sogar ich und ich arbeite in der Kosmetikbranche. Also ich bin kein Kosmetiker, aber ich bin ja da ein typisches Kosmetikopfer, wenn man so will. Ja, und ja, ich denke, die Nutzenformulierung, das ist das, was in den meisten Verkaufsgesprächen auch in der Kosmetikbranche sehr massiv stört. Die Kosmetikerin oder derjenige, der es verkauft, ist selber nicht davon überzeugt, dass es der Kundin wirklich weiterhilft und hat Angst, ihr dazu zusätzlich Geld abzunehmen, weil dann könnte sie ja nicht wiederkommen. Also auch hier sind wir wieder in dem Thema finanzielle Unsicherheit, aber Ängste vor einer noch unbestimmten Zukunft.
Richtig.
Also es ist ja noch gar nicht eingetreten. Ja? Wenn wir es nicht probieren, werden wir es nie rausfinden.
Das stimmt. In der Friseurwelt ist es so, dass die meisten Friseure die Produkte total lieben. Die haben so Lieblingsprodukte auch. Also so die meisten Friseure haben so 5 bis 10 Lieblingsprodukte, die sie immer nehmen, die sie vergöttern, die sie auch am ehesten noch empfehlen. Aber eben dann aus dem zweiten Grund, den du genannt hast, ich will ja nichts ans Knie quatschen und es ist ja so schon teuer und da jetzt noch eine Maske für 50 Euro obendrauf, es wird mir alles selber zu viel und dann haben wir diese Unsicherheit.
Und hier wäre das spannende, entschuldige, wenn ich doch mal ganz kurz einhake, hier wäre das spannende Thema, weil dort klingelt es gerade bei mir, ich mache auch Personalcoaching, also Personaltraining für Kosmetikerinnen und Kosmetiker. Hier ist die Frage, wie weit, also von welcher Person sprechen wir jetzt? Ist das jetzt der Unternehmer, also sprich der Inhaber des Salons, oder ist es eher das Personal? Weil wir haben einen Unterschied, den Unterschied gibt es leider, ich tue ihn nicht gern ansprechen, aber den gibt es. Es gibt in dem Moment wirklich 2 Klassen, sorry, wenn ich es so ausdrücke, und zwar gibt es den Unternehmer und es gibt den Arbeitnehmer. Der Unternehmer hat einen inneren Antrieb zu wachsen, zu unternehmen. Das heißt, er wird die Lösung finden, ein Produkt verkaufen zu können.
Ja, genau.
Ein Arbeitnehmer, für ihn ist, oder in den meisten Fällen, die Arbeit eine lästige Unterbrechung der Freizeit. Blöderweise brauchen wir es, weil wir müssen die Freizeit finanzieren. Ja, genau. Soll heißen, am liebsten kommt die rein in den Laden. Ich lehne mich mal weiter aus dem Fenster und sage das bei den Friseuren ähnlich. Ja. Kommt rein, will ihre lieben Kunden haben, will die Zeit irgendwie gut rumbringen und will eigentlich am liebsten vollen Terminkalender, damit sie gar nicht groß drüber nachdenken braucht oder sich langweilt. Und danach ist der Tag auch schnell vorbei und dann gehe ich wieder nach Hause. Aber diesen Schritt aus sich hinausgehen, dieses, gucke mal, ich kann was am Wachstum des Unternehmens mit teilnehmen. Ich kann meine eigenen Ideen einbringen. Ich kann vielleicht sogar irgendwo eine Provision vielleicht sogar bekommen und damit mehr Geld verdienen. Dieses natürliche Wachstum ist bei Arbeitnehmern ganz, ganz marginal nur ausgebaut. Ja, und das ist halt der deutliche Unterschied. Und das verstehen Unternehmer nicht. Die sagen, das kann doch nicht sein, dass die das nicht begreifen. Und die Arbeitnehmer denken, was will die eigentlich von mir? Ja, also ich mache doch meinen Job.
100% bei dir. Da hat zumindest in meiner Szenerie auch der Mindestlohn viel dazu beigetragen, dass wir mehr für Anwesenheit bezahlen, als wie wirklich für Leistung.
Und ein gefährliches Pflaster, worauf wir uns jetzt begeben.
Ja, ich weiß, aber es ist ein Weil man bekommt halt sein Geld, wenn man da ist, und ob man jetzt seinen Umsatz da, also den Umsatz schafft, den man braucht, um seinen Lohn zurecht zu bekommen, schafft oder nicht, macht im Grunde ja fast keinen Unterschied, wenn der Mindestlohn ist und der sich auch regelmäßig erhöht. Ich bin dir dankbar für das Thema. Ich weiß, dass das ein heikler Punkt ist. Ich fand es jetzt aber auch fair, dass du das ansprichst, so Unternehmer, die was kreieren wollen, und Arbeitnehmer. Ich nehme es mal so noch auf, ich versuche das viel aus dem klassischen Angestellten wieder Menschen zu machen, die für ihr Kunsthandwerk brennen und ihren eigenen Antrieb wiederfinden, weil ich für mich, das ist meine Wahrheit, weiß, dass man als Friseur, auch als Angestellter, gutes Geld verdienen kann. Also die Lohnfaktoren, also diese ganze Rechnerei dahinter, behindert gutes Geld verdienen eigentlich nicht. Also, das ist zumindest bei meinen Kunden so, dass jeder Mitarbeiter auch wirklich über Provisionen ein gutes Grund- oder ein gutes Bruttogehalt sich zusammenbasteln kann, was dann netto übrig bleibt, wissen wir alle, Lohnsteuerklassen etc. Und es gibt noch einen ganz wichtigen anderen Punkt, warum ich das immer wieder versuche. Für mich ist der Friseur das eigentliche Produkt. Es ist nicht der Haarschnitt, oder nicht nur der Haarschnitt, es ist nicht nur das Produkt an, also Haarfarbe oder Chemie oder irgendwas oder halt Pflege, nicht das Produkt, sondern es ist der Mensch, wer der die wirkliche Wirkung erzeugt. Denn es gehört ja ein unfassbar großes Vertrauen dazu, sich bei euch auf die Liege zu legen, die Augen zu schließen. Das Wichtigste, was immer rausguckt, Gesicht, ne? Man hat ja den ganzen Tag eine Tüte drauf. Bearbeiten zu lassen, im Vertrauen, sich auch wirklich zu entspannen, dass das gut ist hinterher, ne? Nach vielleicht einer Stunde, wo es mal ein bisschen gerötet ist, sieht man dann blendend aus. Und die Gespräche, die man da führt, ist ja ein hochvertrauenswürdiger Job. Und ich finde, die Mitarbeiter in den Instituten oder auch beim Friseur dürften sich eigentlich als eigenständig betrachten, die im Schutz eines Unternehmens agieren, aber sie sind eigenständig. Weil sie arbeiten ja nicht Kunden ab, sondern sie haben eine Anziehung auf Menschen. Und die Kunden sind sogar, jetzt wird's, Achtung, jetzt werde ich, mal gucken, was du dazu sagst.
Mal sehen.
Im Friseurhandwerk ist es so, dass das wirklich die Kunden des Mitarbeiters sind. Wenn der Mitarbeiter gut ist und der zieht nur eine Straße weiter in ein anderes Geschäft um, aus irgendeinem Grund wechselt er den Arbeitgeber, gehen die Kunden zu 90% mit? Das sind seine Kunden und nicht die Kunden des Unternehmens, was da als Salonname oben drüber steht. So ist es bei uns.
Okay, jetzt hake ich mal ganz kurz ein. Also ich hatte zwischendurch schon mal kurz Anlauf genommen.
Ja, Mama.
Aber ich wollte dich
Richtig.
ausreden lassen, um Gottes Willen.
Danke.
Du hattest ein paar wichtige Punkte angesprochen. Jetzt habe ich natürlich Schwierigkeiten, die ganzen Punkte nochmal
Ah, sorry.
aufzugreifen. Nee, alles gut. Es ist ja richtig. Wir hatten am Anfang dieses Thema, diese Unternehmer, die quasi dieses Kunsthandwerk, du hast das jetzt mehrfach schon erwähnt, dass es ein Kunsthandwerk ist. Und dort ploppte bei mir ein Gedanke drauf, das ist nämlich einer der tatsächlich originären Dinge oder sagen wir mal tatsächlichen essentiellen Punkte, die uns das Geld verdienen tatsächlich ein Stück weit verhindern. Es gibt nicht umsonst den Begriff brotlose Kunst. Also guck dir Künstler an, Maler, Musikanten etc., wenn die nie irgendwo ein Engagement haben, was gut bezahlt wird. Ich sag mal, die Verhandlungstaktiker sind es jetzt nicht, ja.
Nee, wird schnell eng.
Und je mehr wir in die Richtung Kunst, künstlerisch, also sprich die kreative Gehirnhälfte von uns und weniger die analytische, je mehr wir abdriften in diesem Bereich, umso schwerer fällt es uns, mit Zahlen und dem, sag ich mal, der bodenständigen Betriebswirtschaft klarzukommen, die wir aber machen müssen, wenn der Laden funktioniert. Ja, so. Und deswegen arbeite ich zum Beispiel in meinen Coachings und Seminaren auch immer mit dieser Verbindung. Also ich stelle bewusst, das hat schon fast wieder was mit Psychologie zu tun, ich stelle bewusst die Verbindung zwischen der linken und rechten Gehirnhälfte, also dem analytischen Denken und dem kreativen Denken, stelle ich wieder her, indem ich Zahlen einfach bildhaft begreifbar mache. Das merkt man vielleicht auch an meiner Art und Weise zu reden.
Stimmt, ja.
Ich habe mir das antrainiert. Ich konnte es trainieren mit meiner Schwester, Kosmetikerin, großes Institut. Ich hatte es angesprochen,
Richtig.
wenn ich der versucht habe, betriebswirtschaftliche Konzepte zu erklären, merkte ich immer dann so bei der Wasserpfeife, wir rauchen gerne Wasserpfeife zusammen, wie die Augen glasig werden. Ja, so ich merkte ja, okay, jetzt will ich irgendwie anders erklären. Ja, so. Und da ist dieses Bildhafte raus entstanden. Das heißt, wir können eigentlich aus diesem Kunsthandwerk nur wieder rauskommen, ein Stück weit. Wir dürfen in der Behandlung machen, was wir wollen, wir müssen es aber notieren.
Ja, genau.
Also wir müssen auch der anderen Gehirnhälfte Rechnung tragen. Da müssen wir raus. Ansonsten sind wir in einem Bereich der brotlosen Kunst. Und das wird natürlich kritisch. Mhm. Ja. Jetzt hattest du aber noch einen zweiten, und das war jetzt relativ zum Schluss, einen zweiten wichtigen Punkt angesprochen. Hilf mir nochmal ganz kurz auf die Sprünge. Ich hatte mir jetzt gerade...
Das ist die Mitarbeiter, die Kunden sind Kunden. An den Mitarbeitern. Mhm. Und gar nicht an das Institut oder an den Salon.
Genau.
Ich kann nur von Salon sprechen. So.
Genau. Das ist in der Kosmetikbranche ist es ähnlich. Wir hatten das beim letzten Gespräch, diese 5 Marketinginstrumente, wobei die persönliche Stufe, also die Persönlichkeit der Person, die das ausführt, natürlich die größte ist. Das ist beim Friseur sicherlich ähnlich wie bei der in der Kosmetikbranche. Wobei wir jetzt in der Kosmetikbranche, also bei den Kosmetikinstituten, arbeite ich sehr stark mit Konzepten, die genau eigentlich, also die eigentlich 3 Dinge lösen sollen. Ja, meistens haben wir eine Mitarbeiterin oder einen Mitarbeiter, der ist zwar angestellt, meistens auch Vollzeit, aber der bringt nicht den Umsatz, den er bringen müsste. Mindestens, wir hatten es vorhin, das verbessert so ein bisschen das Thema leistungsgerechte Entlohnung. Absolut. Weil mit steigendem Lohn müsste ja auch die Leistung steigen. Das ist aber genau Arbeitnehmer. Er nimmt die Arbeit, die er kriegen kann, hatten wir vorhin. Das ist ja genau das, was verhindert wird. Also das heißt, wir haben hier am Anfang dieses Problem mit dem Mitarbeiter, der ist da, der macht seine Arbeit total gern, macht er auch gut. Ja, aber wir haben Schwierigkeiten, das natürlich entsprechend abzurechnen, damit sind wir wieder bei Preiserhöhungen. Die müssen eigentlich genauso wie der Mindestlohn steigen. Ja?
So. Richtig.
Das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt ist, wir versuchen mit diesem Konzept zu verhindern, dass die Mitarbeiter A zu wenig verkaufen, indem das in den Händen der Person landet, die am besten verkaufen kann, ist meistens der Unternehmer. Sehr gut. Und damit sorgen wir Schritt Nummer 3, dass eine Art Chefarzt-Assistenzarzt-Prinzip entsteht. Das bedeutet, der Kunde geht nicht mit dem Assistenzarzt mit, sondern er will beim Chefarzt bleiben. Das ist sowieso ein Phänomen. Die meisten Kunden wollen eh zur Chefin.
Naja.
Ja. Und dem habe ich mit einem Konzept mal Rechnung getragen, weil ich viele hatte, die sagen, oh, eine Mitarbeiterin hat gekündigt, die hat gerade ihre ganzen Kunden mitgenommen. Oh Gott, mein ganzer Laden geht in die Knie. Ja, so, wo ich gesagt habe, so, jetzt müssen wir Ersatz finden, jetzt müssen wir die Kunden binden, jetzt müssen wir die halten, weil tatsächlich, auch nach Datenschutz, sind es die Kunden des Unternehmens, der Unternehmerin. Der Mitarbeiter ist Erfüllungsgehilfe von der gesetzlichen Vorschrift her.
Und gleichzeitig wissen wir, dass fast alle alle Friseure die Handynummern ihrer Kunden haben. Also das ist ja nun ne? Das also diese alte Welt. Ich habe mal ein Unternehmen gekündigt. Da hieß es auch, du darfst keinen Kunden mitnehmen. Da ich das Unternehmen und auch damit den Friseurberuf und Trainer geworden bin damals, war das gar nicht zur Debatte. Aber ich war natürlich hochgradig vernetzt mit meinen Menschen.
Ja.
Gekommen sind wir, Thomas, ne?
Wir Quasselstritten, Wahnsinn.
Naja, so ist aber was dabei. Also ich finde, es ist ganz viel dabei.
Okay.
Wir wollten nochmal über das Thema Preisakzeptanz entwickeln sprechen. Und ich finde, die Friseurseite haben wir abgebildet. Also die tuende Seite, die Kosmetiker- oder Friseurseite. Ich fasse zusammen, Handwerk, Leben, ne? Also das eigene Handwerk leben, dem Flow leben, aber natürlich auch ein bisschen wissen, was habe ich für Kosten etc., ne? Also das so ein bisschen alles in Balance zu bringen, die linke, rechte Gehirnhälfte. So, also da schon alleine aus diesen Bedingungen raus auch den eigenen Preis besser zu akzeptieren, ne? So, das fand ich da gut. Und jetzt möchte ich trotzdem nochmal auf die Kunden auch gehen. Wie können wir es denn schaffen, dass die Kosmetikkunden und auch die Friseurkunden viel mehr Wertschätzung haben oder Preisakzeptanz haben für die Dienstleistung? Ich hatte es vorhin im Intro gesagt, bei meinen Friseuren ist das viel so, die Kundin setzt sich hin, was macht man heute? Na, wie immer, na, da freue ich mich. Und dann geht sie schon mal zum Waschbecken und dann wird gewaschen. Und dann wird erzählt über Gott und die Welt, über alles Mögliche. Also 10 Minuten jammern, Standard, und dann über irgendwas Schönes noch.
Aber nicht, bezahlte Psychologen.
Ja, genau, sowieso. Ne? Aber nicht über Haare, nicht über den Zauber des Handwerks, nicht über dieses, weißt du, ich sag bei Friseuren immer, das ist wie Autofahren bei euch. Ihr könnt Haare schneiden, ihr könnt zuhören, Haare schneiden, alles parallel. So, und noch Kaffee bringen, das läuft alles parallel. So. Aber niemals, also der Kunde nimmt wahr, das ist ja alles total trivial. Das muss ja, das funktioniert ja nebenbei. Und was so nebenbei funktioniert, ist irgendwie nichts wert, so.
Ja.
Und ich versuche immer wieder ihnen zu erklären, macht euer Handwerk greifbar. Erzählt mal was drüber. So, jetzt habe ich ganz viel Intro gequatscht. Mach du mal.
Nee, es ist im Grunde genommen, du hast den Finger auf der Wunde drauf. Weil das ist bei der Kosmetikbranche ist es genauso. Ja, also dort sitze ich oftmals vor Kosmetikerinnen, die dann vor mir sagen, Mensch, dafür kann ich doch nie so viel nehmen. Und
das ging doch ganz schnell.
Und so viel mache ich ja auch gar nicht. Das Problem ist, und das ist so ein Verständnisproblem, und dort greife ich jetzt direkt gleich rein, was du gerade gesagt hast. Es ist so ein Verständnisproblem. Für die Kosmetikerin, die das gelernt hat, oder den Friseur, der das gelernt hat, ist es natürlich nicht schwierig, mit dem richtigen Material, mit dem richtigen Werkzeug, den richtigen Haarschnitt herauszuzaubern, die zu unterstützen, was der Mensch in seinem Wesen eigentlich ist. Dasselbe gilt für die Kosmetikerin. Ja? Mhm. Dort, wo die Schwierigkeit sich auftut, ist, dass der Ausführende, in dem Moment die Unternehmerin, Unternehmer, Friseur, Kosmetikerin, whatever, ja, selber seine Leistung nicht wertschätzt. Und das transportiert er doch nach außen. Je trivialer er es rüberbringt, es darstellt, dass es, und da machen wir noch schnell das, da machen schon die Formulierung, da machen wir noch schnell das.
Richtig.
Ist der Tod ohne Ende.
Ja, aber genau das sind die Worte, die kenne ich auch gut.
Ja, das ist genau, ne? Ich habe hier noch was Kleines für Sie. Holla die Waldfee, ja, also wenn es nach mir geht, ich würde bei den Kunden, wenn die reinkommen, wenn die anfangen über den Preis zu meckern, wir nehmen mal das Beispiel Preisakzeptanz, ja, über den Preis meckern, die sagen, oh ja, Mensch, jetzt geht doch ringsrum alles teurer, es ist so schlimm und so weiter, ich würde unmittelbar mit meiner Technik, ich würde unmittelbar darauf einsteigen und sagen, oh Gott, liebe Kundin, oh, das ist Mensch, genau. Also bei dem, ja, das ist völlig egal, ob der Hund sich das Bein verstaucht hat, der Mann zu Hause da liegt. Es ist, die Story ist egal, die Antwort ist von uns immer dieselbe. Ja, da haben sie sich was Richtiges verdient. Also heute, da haben sie sich mal was ganz Besonderes verdient. Und ich werde mein Bestes geben, um sie so schnell wie möglich es ihnen wieder besser geht. Ja, da haben wir drei Faktoren drin. Sie haben sich was Besonderes verdient. Ich werde mein Bestes geben und dass sie so schnell wie möglich sich wieder wohlfühlen. Diese drei Faktoren implizieren bereits, das wird alles, aber billig wird's nie.
Gut.
Eine bessere Preisakzeptanz kriegen wir nicht hin, indem wir den Kunden dort in seinem Leidensdruck ja auffangen. Es geht, wir müssen das Thema Handwerk und das Thema Nutzen eigentlich trennen. Ja, das Handwerk ist wie ein, es erfüllt natürlich, es sorgt für ein Gesamtbild, aber der Nutzen des Kunden geht doch über das einfache Handwerk völlig drüber hinaus. Wir haben eine andere Lebensqualität, wir fühlen uns wieder besser, wir fühlen uns ausgeruht. Thema Wellness-Tempel, Massagen etc., Pantaloir, Kräuterstempel, ja, oder bei euch entsprechend der Haarschnitt, oder wir haben noch die Kopfmassage dazu, wir haben vielleicht das Färben, wir haben eine völlig andere Ausstrahlung, kommen Augenbrauen, Zupfen, Färben noch dazu etc., ja, ich tue mein Bestes und heute lassen wir es richtig krachen, sie haben was ganz Besonderes verdient, nur diese Begriffe treiben ja den Preis schon nach oben. Und der Kunde ist doch da, weil er sich besser fühlen will. Wer sind wir denn, dass wir dem das wegnehmen dürfen? Dass wir dort auch nur noch das Minimum machen, weil der arme Kerl ja sowieso leidet, dann soll er bitte auch nur leiden, wenn wir nie das Richtige machen. Ja, also Leute, nur hört aber mal auf. Es ist immer der Unternehmer, der dort die Ausstrahlung bringt, die der Kunde dann wieder mitnimmt. Oder das Personal, was wir gerade hatten. Ja?
Das ist ein Trainingsfrage von uns beiden. Ein unglaublich schöner Move gewesen. Also wirklich das zu drehen in, wir jammern nicht mit und oh Gott, das Elend, sondern für Sie heute das Allerbeste. Das ist klasse. Das ist wirklich klasse.
Natürlich. Der Kunde kommt doch freiwillig über die Schwelle. Der ist doch, das ist das, was ich vorhin meinte, der ist doch im Grunde genommen, er hat doch die Wahl getroffen. Er weiß doch, dass es was kostet. Das müssen wir dem doch nicht ständig unter die Nase reiben.
Finde ich gut. Empfiehlst du den Kosmetikerinnen, über das zu sprechen, was sie gerade tun, also zu erklären, was sie da machen? Beispiel Microneedling habe ich schon gehört und schon ein bisschen gelernt, was das ist. Sagst du dann, erzählt auch darüber? Oder ist das
also die Technik in der Kosmetikbranche ist ein kleines bisschen anders. Bei Friseur ist es ja der Grundnutzen, wir kriegen jetzt kurze Haare oder wir kriegen eine andere Frisur. Das bedeutet, derjenige setzt sich auf den Stuhl, so ist es zumindest bei meinem Friseur, setzt sich auf den Stuhl, ja, dann steht der Friseur dahinter. Und was machen wir heute? Übrigens eine Frage, die ich hasse.
Zu Recht.
Die ich hasse. Also, ne? Und reicht das, wenn ich so viel abschneide? Woher soll ich das wissen? Ja, ich bin der Kunde.
Ja, ich weiß, was du meinst.
Genau dasselbe passiert aber in etwa auch bei der Kosmetikbranche. Ja, also dort passiert es auch, die Kundin kommt rein und aus dem Affekt heraus fragen wir, und was wollen wir heute machen? Das weiß doch die Kunde nicht. Wir lösen doch ein Problem. Das bedeutet, es ist doch an uns, das Problem erstmal zu analysieren. Und dazu gibt es in der Regel in der Kosmetikbranche relativ teuer auch das Ganze, eine Hautdiagnose, eine Hautberatung. Ja?
Ja.
Das ist so in der Regel so eine Art Beratungsgespräch bei Neukunden, ganz wichtig. Und sehr, sehr häufig in letzter Zeit mit computergestützten Hautanalysen. Also das sieht dann wirklich aus wie so ein Röntgengerät beim Zahnarzt oder sowas. Ja? Oder beim Optiker, so dieses, ich mache mal in die Schale rein und dann gucke ich nach hier und gucke nach da. Ja. Ganz tolle Geschichte, weil das ein unwahrscheinlicher Verkaufsunterstützung ist. Ja, und wir sehen, also der Profi, die Kosmetikerin, ganz ehrlich, die neue Kundin kommt zur Tür rein und da sieht die schon, was das Problem ist. Das Problem ist, die Kundin muss es kommunizieren. Mhm. Weil wir können auch ein Problem ansprechen, was die Kundin eigentlich nie hat, und dann wird es schwierig. Ja?
Oder was sie gar nicht haben will und nicht zugeben will.
Genau, ne, so nach dem Motto, ich bin eigentlich hier, weil ich das Pickel habe, ja, und die ganze Zeit reden wir über die Falte, die Kundin immer wahrnimmt, ja, weil sie sagt, gehört zu mir. Ja. Und dort passiert in der Regel in dem Beratungsgespräch, finden wir heraus, so ist das der Optimalzustand, finden wir heraus, was die Kundin wirklich will. Ja, was die Kundin will, und wir klopfen mal grob ab, was sie auch dafür ausgeben will. Wo liegt etwa, ne, wir wissen, es gibt Preis, ein sogenanntes Underreporting nennt man das. Also der Kunde sagt immer einen niedrigeren Preis an, als er eigentlich zu geben bereit ist. Ja, und man dazu sagen könnte, dann sehen wir uns aber häufiger, oder wir machen heute es mal gleich richtig und dann sagen wir halt einen Preis etwa 30% über dem an, was der Kunde schon angegeben hat. Ja. Und in der Regel machen die Kunden mit. Ja. So, wenn wir diesen Weg fortführen, sind wir in der Kabine und dort sprechen die, das gibt zwei Arten von Kunden, die einen wollen reden, oftmals über sich, weil unterbezahlte Psychologen, das sind in der Kosmetikbranche nicht anders. Es gibt aber auch generell zwischendurch die Möglichkeit, dass es Kunden gibt, die sind weniger, das ist häufig bei Männern der Fall, die dann einfach da liegen und sagen, mach. Und dann ist aber dort eine Stunde Ruhe. Da passiert gar nichts. Ja. Und ich würde immer am Anfang dazu raten, und das tue ich auch in meinen Coaching-Gesprächen, dass wir am Anfang das Ziel festlegen. Weil wir müssen mit dem Kunden zielgerichtet arbeiten, denn der Kunde muss wiederkommen. Anders als bei euch, wo die Terminfrequenz relativ klar, ne, also
das Wachstum einfach Termine, der Haare.
Glauben ja die Kosmetikkunden, die gehen zweimal zur Kosmetik, danach ist das Problem für immer gelöst. Und das ist nicht der Fall, sondern wir befinden uns praktisch auf einem Weg, weil einfach die Haut immer weiter altert oder einfach sich immer weiter verändert. Ja, so. Und dort ist es das Beratungsgespräch. Das findet aber in der Regel auch an anderer Stelle, nicht auf der Liege statt. Ja, da gibt es einen richtigen Beratungsplatz, wenn man es richtig macht. Also das gibt richtige Konzepte dafür. Das ist praktisch ein Kreislauf durchs Institut mit Touch-up zum Schluss. Also, und dann geht der Kunde erst zum Tresen und dann ist das Thema Termine und Produktverkauf angesagt.
Also drüber reden ja, aber gar nicht unbedingt in der Dienstleistung, sondern eher, also es sei denn, es gibt wirklich was Besonderes jetzt gerade mal zu erwähnen oder so, das ist jetzt das Mikroneedling und das macht jetzt das und das, ein Satz dazu.
Das wird im Beratungsgespräch angesprochen, mit welchen Methoden das gemacht wird. Ja, in der Regel ja, in der Kabine kann man es machen, aber meistens ist es so, dass die Kunden, dadurch, dass die ja liegen bei uns, auch so ein Stück weit so einen Auszeitcharakter wollen. Also die wollen keinen, ich sage immer, das machen ja die Kosmetikerinnen auch oftmals, dass die ihre Methoden beschreiben auf der Internetseite. Ja, also die Leute lesen sich das durch wie ein Buch, ist natürlich völliger Käse.
Nee,
ich vergleiche das immer so, dass wir versuchen, individuell die Methoden zu kombinieren. Das ist eigentlich mehr das Image. Du sagst das vorhin, der Unternehmer ist ja derjenige, der sich verkauft. Ja, zu 80%. Ja, danach kommt die Leistung, und wenn der Kunde wiederkommen soll, sollte die Qualität auch entsprechend sein.
Richtig.
Ja. Ich vergleiche das immer ganz gern. Ein Handwerker kommt zu mir zur Tür rein und dieses, was du sagst, wir reden über das Microneedling. Wenn ich dann anfange, der Handwerker kommt zur Tür rein, ich habe einen Wasserrohrbruch zum Beispiel, und der hebt seine Bohrmaschine und sagt, ich arbeite mit der Bohrmaschine von Bosch. Und die Bosch hat so und so viel Umdrehung und der Bohrer, der macht nämlich genau das. Das interessiert den Kunden genau null.
Ja, hast recht.
Ein Problem gelöst haben, Also in dem Fall meinen Wasserrohrbruch. Und da interessiert es mich nicht, wie der das schafft. Und wenn der das mit einem Stöpsel schafft, solange das Ding hält, ist mir das egal. Ja. Und das ist eigentlich dieser pragmatische Ansatz des reinen. Deswegen sagte ich, wir müssen ein bisschen das Handwerk von der Kunst ein Stück weit trennen. Mhm. Die Kunst ist eigentlich das Beratungsgespräch, den Kunden dort einzufangen, wo wir ihn haben wollen und welches Ziel wir verfolgen. Und das Handwerk ist die Ausführung, wie kommen wir zum Ziel. Und das darf gerne mystisch sein. Und da können wir gern über manche Methoden reden, aber nur, wenn es den Kunden interessiert. Weil wir haben ja Leute, Maslow'sche Bedürfnispyramide, Sicherheitsbedürfnis. Na, wie sicher ist denn das, was Sie gerade machen? Ja? Genau. Welche Schadstoffe sind vielleicht drin? Was ist denn mit Parabenen? Ja? So, die müssen wir natürlich abholen. Keine Frage. Aber so von sich aus den Kunden zu übergießen, davon rate ich ab, im Sinne der Auszeit, die der Kunde verdient hat.
Okay, das ist ein interessanter Aspekt. Handwerk und Nutzen voneinander trennen, fand ich für uns gut. Kunst und Handwerk in einer gewissen Weise auch ein bisschen auseinanderzuhalten, weil das Handwerkliche einfach die linke Gehirnhälfte auch ist. Wir müssen davon auch leben und im Flow trotzdem zu sein. Das ist eigentlich ein schönes Dreieck irgendwie geworden, was sich trotz allem gegenseitig bedingt. Und in die Mitte kann man ein fettes Und schreiben. Ne?
Ja, also alles was gleichmäßig auch wachsen muss.
Genau, ja, genau. Das ist ein gutes Bild. In der Friseurwelt gab es eine Phase und manch Anbieter, also die Industriepartner, also die Lieferanten der Haarfarben und so, probieren es immer mal wieder. Da ging es auch um so Diagnosetools. Also wir hatten bei Wella auch mal eine ganz tolle Kopfhautkamera, die konnte, keine Ahnung, 100 Millionenfach vergrößern oder so. So digital drauf, du konntest die Kopfhaut angucken. Es war nicht immer schön, was man da sah. Und du konntest die Haare mal wirklich krass sichtbar machen. Also auch Schäden oder Überlagerungen mit Silikonen und so. Eigentlich mega geil. Also das war so richtig dieses Wow. Ne? Man konnte auch vorher, nachher dadurch sichtbar machen. Also man konnte eigentlich Unsichtbares sichtbar machen. Das war schon was richtig Geiles. Und gleichzeitig wurde es überhaupt nicht gelebt. Überhaupt nicht.
Von wem? Von den Kunden oder von den Ausführenden?
Von den Ausführenden, von den Friseuren.
Da.
Da, genau. Ne? Also da sind auch, es sind schon so viele geile Sachen wieder in den Schubladen oder in den Museen der Lieferanten versunken, weil es aus dieser Gewohnheit heraus nicht in den Arbeitsalltag passte. Und dieses Verhalten im Alltag, diese Verhaltensänderung, also das, auch wir zwei jetzt, ne, wir reden darüber und wir wissen, Mensch, du musst ein richtig schönes, wahrnehmbares Beratungsgespräch machen. Das wirkt Wunder, das ballert die Preisakzeptanz in unerlaubte Höhen sozusagen. Ja. Aber wie soll ich das machen? Ich habe bloß eine halbe Stunde Zeit. Waschen, einföhnen zum Beispiel. Also dort steht sich manchmal auch so die Struktur im Weg mit dem Flow und vor allem aber auch so abgedeckelt von der Gewohnheit. Weil wenn man dann mal mehr Zeit schafft, also man hat plötzlich für Waschen, Schneiden, Föhnen eine Stunde Zeit, dann ist ja auch die Frage, was soll ich denn damit machen? So was von, wie fülle ich denn die halbe Stunde?
Rechenbeispiel. Das ist die Sache mit den Zeitkonzepten, wo du jetzt gerade darauf zu sprechen kommst, mit den Zeitkonzepten.
Da wechseln wir gleich rüber.
Jeder hat 24 Stunden nur zur Verfügung. Das ist die einzige Konstante. Das ist bei uns in der Kosmetikbranche, das ist bei euch in der Friseurbranche. Ganz genau richtig. Aber wenn ich mir jetzt überlege, und das ist das Thema Preisakzeptanz. Also ich habe ein wichtiger Inhalt bei mir ist immer, es ist nicht wichtig, wie viele Kunden bei Ihnen sind, also die Terminauslastung, also dieses ich arbeite hintereinander weg ab, weil ich merke schon bei dir, du redest sehr oft aus der Sicht der Mitarbeiter. Ja, ich habe doch nur eine halbe Stunde Zeit. Der Unternehmer, sage ich, okay, wenn der, aber dann ist er, das ist die Frage, ist er jetzt eher Unternehmer oder ist er Arbeitnehmer? Weil dieses typische im Halbstundentakt, ich muss hier rammeln, ja, das sind ja ganz vieles übertragene Konzepte, die wir zum Teil von unseren Eltern noch mitgenommen haben, so nach dem Motto, wenn du nie die ganze Zeit arbeitest, wirst du nie Geld verdienen, ja. Aber einfaches Rechenbeispiel. Womit verdiene ich mehr Geld? Mit 5 Kunden, die jeder 50 Euro ausgeben? Hintereinander weg?
150?
Oder 3 Kunden, die jeder 100 ausgeben?
Naja, und schon war es so einfach, ne?
Du, das ganz simples Beispiel. Und in dem Moment haben wir für die 3 Kunden problemlos auch ein paar Minuten für eine wunderbare Haaranalyse, was mir persönlich als Gedanke noch, ich hoffe, das gibt's schon, in der heutigen KI-Bildergestaltungstechnik. Es gab früher schon mal, gab es so ein Ding, da haben die so ein Foto gemacht und da konnte man sich so verschiedene Frisuren draufsetzen. Sah furchtbar aus, ja, zum Teil konnte man es ausdrucken, sah furchtbar aus. Aber in der heutigen KI-Technik, wo man, also das wäre doch für jeden Kunden, ist das doch das Optimum, dass der Mann in der Zeit, wo der da sitzt, zum Beispiel, ausprobieren kann, was würde denn zu mir passen? Das ist so eine Schnittorientierung. Weil, wie gesagt, ich hasse diese Frage, was machen wir heute wieder so wie das letzte Mal? Leute, das ist über einen Monat her. Keine Ahnung, wie es letzte Mal war. Ja, es war kurz.
Und ich weiß auch nie, wie ich es dir beschreiben sollte, lieber Friseur, wenn du mich
da... Ja, genau. Also, ne? Ist es okay, wenn ich so viel abschneide? Ja. Ja, genau. Aber wenn ich so, ich hätte es gerne so, also das in Bildform praktisch transportieren könnte, das würde so viel machen. Und wir hätten immer die Möglichkeit zu sagen, oh, das ist aber, also gerade bei Ihrer Haarstruktur, das wird eine Herausforderung. Und schon schrauben wir die Preisakzeptanz wieder nach oben. Also es gibt so einfache Instrumente, aber es hat halt was mit Reden zu tun.
Es hat was mit Reden zu tun, es hat was damit zu tun, das eigene gewohnte Verhalten ein Stück weit abzulegen und sich, das ist zumindest da mein Lieblingswort, sich mit der neuen Idee dem Kunden zuzumuten. Und das Wort Mut ist schon mit drin. Mhm. Ich erlebe das leider sehr, sehr oft. Das ist so, es gab mal eine App, Tablet, ne? Eine geile Beratungs-App. Ich rede natürlich jetzt gerade viel von Bella, aber klar gab es auch bei L'Oreal und Co., ne? Das war alles geil. Da konntest du das perfekte Beratungsgespräch durchstrukturieren. Aber die große Frage, die dann immer kam, naja, aber meine Kundin, die kennt mich ja so und so. Und wenn ich jetzt was anderes mache, dann komme ich mir da komisch vor. Und an diesem, ich komme mir komisch vor, scheitert praktisch die Gewohnheitsänderung. Ne?
Das ist dieser ganz wichtige Ansatz. Du hattest ein wunderbares eigenes Konzept. Bei mir ist es, das ist immer in den Strategiegesprächen immer gleich am Anfang, wenn ich nichts ändere, ändert sich nichts. Das ist der erste Spruch, den jeder, der praktisch mit mir redet, auf einen gelben Klebezettel aufschreiben muss und mit einem Smiley sich an den Spiegel klebt. Das Problem ist, wenn wir nichts ändern, diese Gewohnheitsänderung, was du sagtest, das ist doch der Knackpunkt. Wollen wir etwas ändern oder wollen wir nichts ändern? Ich habe früher, kleiner Schwank bei mir aus der Beratungszeit, ich habe früher zwei Arten von Kunden gehabt. Inzwischen habe ich dieses Strategiegespräch, damit ich die trennen kann. Weil ich hatte zwei Arten von Kunden. Die einen haben bei mir angerufen und wollten wirklich was ändern. Ja, die haben gesagt, ich ziehe durch. Ja, ich brauche bloß von ihnen einen Arschtritt.
Ja.
Jetzt, salopp gesagt.
Ja, ich kann
aber tatsächlich fallen diese Begriffe wirklich manchmal. Die zweiten, die sich bei mir gemeldet haben, hätten mich gut bezahlt oder haben mich zum Teil wirklich gut bezahlt, wollten aber nur von mir hören, dass sie eigentlich gar nichts dafür können, dass es nicht funktioniert.
Crazy.
Den einen kann ich helfen, den anderen nicht. Und ganz ehrlich, heutzutage arbeite ich auch mit denen nie mehr zusammen, weil das ist Schmerzensgeld, was man dann verdient. Das ist, was soll das? Man bringt Konzepte und es wird sowieso nie umgesetzt, weil diese Gewohnheitsänderung, ich mache mir bewusst, ich bin der Unternehmer. Ich bin Unternehmer, nicht Unterlasser.
Ja.
Ich bin Unternehmer. Das bedeutet, ich muss ja etwas unternehmen, damit mein Schiff, mein Kreuzfahrtschiff auf Kurs bleibt. Ja.
Es ist jetzt ein bisschen abstrakt, was ich sage, aber du kannst dem folgen und unsere Hörer und Schauer und Hörerinnen und Schauerinnen auch. Ich hatte jetzt ein schönes Gespräch, da hat jemand gesagt, er stellt Menschen nur ein, wenn sie wollen. Und nicht, ob sie, also anders, ich muss es zurückspulen, er stellt Menschen ein, die wollen und nicht Menschen, die können. Also wenn es zusammentrifft, ist es perfekt. Aber wenn er sich entscheiden muss, dann nimmt er die Menschen, die wollen.
Einstellung geht
vor Eignung. Die wollen, danke, das ist der Satz. Einstellung geht vor Eignung. Das ist so krass und so, und das ist auch etwas, wo ich da manchmal so ein bisschen traurig hingucke, weil die meisten Friseure, die ich kenne, sind irgendwann mal mit ganz wehenden Fahnen, ich werde Friseur, wie geil, so, ne, in die Branche eingestiegen. Und dann hat sich deren Leidenschaft manchmal so totindustrialisiert. Weil du bist ja Friseur, helfen, retten, schöner machen und so kreieren. Und dann wirst du in so ein Raster 30-Minuten-Taktung, Abarbeitung gepresst, ne. Und das ist ja nicht die Idee, mit der du mal angetreten bist. Und aus dieser Enttäuschung, nehme ich wahr, entsteht dann teilweise wirklich so, na gut, dann mache ich jetzt wenigstens Gewohnheit und ein bisschen Dienst nach Gewohnheit, nicht mal Vorschrift, Dienst nach Gewohnheit. Ja. Und dann ist das so ein bisschen leer gelaufen. Und das ist zugegeben ein idealistischer Wert in mir, der auch vom Friseurfreund natürlich überschrieben ist, ne? Diese Idee, hey komm, lass uns die Leidenschaft für dieses Handwerk wieder in uns selber entdecken und die Bedingungen so umgestalten, dass wir das wieder leben können. Und ja, da gehört manchmal einfach dazu, einen hohen Preis zu nehmen, damit ich wieder frei agieren kann und meinem Handwerk folgen. Und das sind wir schon bei den Preiskonzepten. Aber mach mal auf meinen Platz.
Definitiv. Nicht nur das, ich würde dort nochmal einhaken. Ich komme ja nun aus Dresden, das haben wir ja heute schon festgestellt, ja. Und ich hatte als kleines visuelles Beispiel, hatte ich mal gemacht, wir haben die Leute, die sich neu gründen, das ist in der Kosmetikbranche nie anders, mit unwahrscheinlicher Leidenschaft und ja, und jetzt machen wir los, ja. Und dann richten die etwas ein. Das ist Prinzip Bau einer Brücke, ja. Ich komme von einem Ufer, von einer Ecke zum anderen.
Ja.
Und jetzt passiert eins, dass sich einfach eine Alltagsdynamik einschleift und uns in eine Abwärtsspirale runterbringt und wir eigentlich diesen ursprünglichen Weg, den wir gestaltet haben, wir reparieren, wir verändern nichts mehr. Es geht gar nicht um so, nicht im Kern nur um die Preise, sondern es geht darum, um das Unternehmen immer weiter nach vorn zu bringen, immer weiter auf Kurs zu halten. Da gehören die Preise dazu, das ist die Wirtschaft. Ja, das gehört, ist ein Bestandteil, ein Puzzleteil. Ja. Aber wenn wir nichts dran ändern, wenn wir das Unternehmen nicht mehr verändern, wenn wir glauben, das läuft in alle Ewigkeit so, dann haben wir die Carola-Brücke bei uns in Dresden.
Danke, dass du die Carola-Brücke noch sagst. Das wäre noch mein...
ich unbedingt noch mit reinbringen, wenn ich schon mal aus Dresden bin. Das Ding ist ja die Lachnummer der ganzen Nation.
Oh Gott.
Alter Schwede, wie schlecht ist das denn? Aber schlussendlich ist es eine wunderschöne Analogie.
Perfektes
auch
Bild.
Zu einem Unternehmen, weil wir haben das Unternehmen gebaut und wir denken, das bleibt für immer so. Ja, ich habe vor 5 Jahren meine Preise erhöht. Dann werden wir wohl drastisch mal eine Schippe drauflegen müssen. Ja, genau. So, weil ansonsten bricht das Ding zusammen. Es ist einfach so.
Ich finde es schön, weil in dem Anfang, du hast es genau gut erfasst, im Anfang kreiert man und schöpft und ist flexibel und kreativ vor allem und gestaltet. Ne? Und wenn die Brücke einmal steht, dann läufst du rüber und über, rüber und über, rüber. Und dann hast du den Automatismus des Handelns gewohnt.
Genau.
Ne? Und das bringt uns dann irgendwann genau zum Einsturz der ganzen Brücke, weil wir eben vergessen, das Ding immer mal wieder umzubauen, schöner zu machen, attraktiv zu halten. Ne? Und dann heißt es Carola-Brücke.
Einfach mal zu überprüfen und zu analysieren.
Da haben wir es auch wieder. Ne? Und zwar nie erst, wenn es eingefallen ist. Egal.
So.
Das ist ein schönes Bild tatsächlich. Für alle, ich weiß gar nicht, ob das alle wissen, aber ich bin ja ursprünglich auch aus Dresden oder halt Weinböhler. Ne? Bin ich ja da, das ist ja meine Heimat.
Steinwurf entfernt.
Ein Steinwurf.
Thomas, geht noch durch. Geht
wir hatten... Weinböhler hatte eine Endhaltestelle einer Straßenbahnlinie, gehörte noch zu Dresden fast sozusagen.
Und zwar die 4 ist das gewesen.
Das weiß ich nicht mehr.
Das ist die 4 gewesen und die fuhr nämlich quer durch Dresden bis nach Laubegast, wo ich bis vor kurzem noch gewohnt habe.
Ach, verrückt. Ach, guck, na, da hatten wir ja praktisch nicht schon seit damals.
Wir hatten sozusagen eine Verbindung, ja, mehr oder weniger. Also,
schön.
ÖPNV, aber ja.
Ja, genau, ÖPNV-Verbindung. Ich möchte zu den Preiskonzepten rüberhuschen, weil ich habe gerade schon so blumig gesagt, viele Friseure wünschen sich so Handlungsfreiheit in ihrem Tun.
Ja. Ja.
Dann leite ich jetzt mal über und sage, in der Friseurwelt haben ganz viele Unternehmen Baukastenpreise.
Mhm.
Also der Haarschnitt kostet 25 Euro, das Föhnen kostet 15, das sind jetzt Fantasiepreise, ihr Lieben. Ne? Dann nochmal 10 Euro für eine Haarkur, Augenbrauen, Wimpern färben, nochmal 10, 15 Euro obendrauf. Lange Haare, dann nochmal 10 Euro extra. Ich habe ein bisschen mehr Gramm gebraucht für die Haarfarbe, das. Strähnenfolie, 10 Folien oder habe ich 15 genommen oder 20. Mhm. So. Und aus diesem Baukästen, wie so Lego, baut sich praktisch dann der Endpreis zusammen.
Ja.
Und es hat, ich sage immer, das ist qualitätsbehindernd, weil du bist halt nur noch damit beschäftigt, den Kunden zu fragen, wollen wir heute noch eine Pflege machen? Wollen wir heute ein paar Strähnen extra machen? Und immer sagt der Kunde, ah nee, ich habe noch Pferdemark-Haarkur zu Hause oder nee, 3 Strähnen extra brauchen wir nicht, sieht doch auch so gut aus. Ne? So, das sind Baukastenpreise. Und wenn ich arbeite viel mit Bedürfnissen bei meinen Preisanpassungen und sage immer, ihr Lieben, was muss denn das Preiskonzept für euch können, für euch als Friseure? Also wie wollt ihr wirklich, wirklich Friseur in eurem Alltag sein, Friseurin?
Ja.
Und da kommen Bedürfnisse. Und ganz oft kommt, ich will meinen Kunden, den Laien, nicht mehr fragen müssen, ob wir heute eine Pflege machen oder nicht. Es nervt mich, weil die sagen immer alle Nein und das frustriert mich.
Mhm.
Und ich sage dann, verstehe ich 100%, weil wir sind der Profi und wir können doch ansagen, was es heute hier braucht, damit das geilste Ergebnis ist. Weil geiles Ergebnis gleich Kundenbegeisterung gleich Preisakzeptanz. Das ist immer so meine Schleife.
Mhm.
Und da geht's dann über in die Preiskonzepte Paketpreise, wo man einfach Dinge schon zusammenführt, die zusammengehören. Also es gibt zum Beispiel beim Haarefärben, musst du hinterher einen chemischen Abschluss machen, also eine Neutralisation. So, die gehört zusammen. Da kannst du nicht sagen, wollen wir heute mit oder ohne Neutralisation. Das ist fahrlässig, kannst du nicht machen, eigentlich. Passiert aber, ne? So, da werden diese 8 € Neutralisation halt gerne mal weggespart, so, oder dann beim Abkassieren vergessen. Paketpreise oder was ich auch schnell mal sage ist, ihr Lieben, Zeitpreise. Wenn ihr pro Stunde, die der Kunde auf eurem Stuhl sitzt, 80, 90, 100 € nehmt, je nachdem, was die Kostenstruktur eben uns auch vorgibt, dann ist im Grunde alles immer bezahlt. Also ob du dann mal noch ein bisschen mehr, ein bisschen weniger Produkt brauchst oder ob du das oder jenes noch machst, Kunde 4 Stunden da, 4 mal 100, 400 €, Dankeschön, war's. Perfektes Ergebnis. Gewürzt immer noch mit, ja, es muss ein paar Zusatzbausteine geben, dass du nicht auf 100 € pro Stunde festgenagelt bist, sondern auch mal 120 draus machen kannst. Zum Beispiel eben durch schöne Augen oder sowas halt mal. Ne? So. Und das sind so die Sphären, in denen ich mich bewege. Wie ist es in der Kosmetikwelt? Gibt es da Baukastenpreise auch? Ist das der gängige Art? Werden Pakete geschnürt? Gibt es Zeitpreise? Habt ihr Abo-Modelle? Wie agieren ihr?
Also ich hoffe, die Leute, die ich kenne, haben keine Abo-Modelle. Also das wäre, ja, es gibt Leistungen in der Regel dort, wo, also ich frühstücke bloß mal kurz das Abo-Modell mal kurz ab. Es gibt Leistungen, wo meistens nur Geräte arbeiten. Also das sind dann zum Beispiel sowas wie maschinelle Lymphdrainage gegen Zellulite oder für leichtere
Ja.
Beine oder sowas. Oder dann so Cold-Plasma-Anwendungen, wo es dann so Zehnerkarten gibt oder irgend sowas in die Richtung, so Abo-Prinzip, wo man sich dann bloß zeitlich. Aber das sind Geräte meistens, da legt man sich rein. Und dort hat jetzt der Behandelnde, das ist wie so eine Art Add-on-Zusatzertrag sozusagen, da hat jetzt der Behandelnde selber nie viel Aufwand, der wird reingelegt und dann wird danach wieder rausgeholt. Ja, Kryolipolyse war jetzt ein ganz großes Thema, ist aktuell ein bisschen brenzlig in der Kosmetikbranche. Das ist Fettabbau durch Kälte. Auch
Kälte, Kryo.
dort liegt die Person quasi eigentlich nur da und wartet, bis das ganze Ding vorbei ist. Ja, also das sind die Möglichkeiten, wo man jetzt Abo-Modelle hat. So, jetzt komme ich aber mal zu dem Anfangspunkt, den du gesagt hast. Du hast es super gesagt. Der erste Knackpunkt ist, wollen wir heute?
Hat man von schon
Das
mal
ist,
ganz schwierig.
da sind wir schon direkt raus. Ja, so. Wir verkaufen, wenn wir jetzt mal ein kleines bisschen die Ideen rannehmen und dann erzähle ich, wie es in der Kosmetikbranche ist, wenn wir diese Ideen rannehmen, wie derjenige verkauft, ja, dann verkauft er zu 80% sich selber, haben wir vorhin schon festgestellt. Der
Genau,
Künstler,
genau.
der sich selber verkauft, ja, der weiß doch, was derjenige braucht. Also, wenn wir dort eine Begeisterungswelle, da sind wir wieder bei der Energie aus der Schüssel, eine Begeisterungswelle rüberbringen und sagen, heute machen wir, dann gibt es keine Luft für Nein.
Genau.
Weil was soll der Kunde sagen? Es ist toll, dass Sie so begeistert sind, aber will ich nicht. Oder das kommt nie, dann müsste da viel zu viel reden. Also deswegen sagen die meisten, ah, okay, coole Idee. Ja, klar, machen wir. Die kommen
Genau.
doch sowieso rein und sagen, ah, was können wir heute machen? Was können wir heute machen?
Die, das sagen die nicht, aber das denken die. Die gehen ja auch zum
In der
Experten, weil sie
Kosmetikbranche
einen
sagen die
Tipp
es regelrecht.
wollen. Manche
In der
sagen es aber.
Kosmetikbranche sagen sie es
Ah,
regelrecht. Die kommen
okay.
rein und sagen, ah, schön, ich bin wieder da. Was machen wir denn heute Schönes? Also die erwarten
So.
das Neue.
Ah,
Ja, so.
cool, ja.
In den meisten Fällen, es gibt modulare Prinzipien auch in der Kosmetikbranche. Also das bedeutet, wir haben eine Kernbehandlung. Das ist aber faktisch eine Art kleines Paket, weil es gehört praktisch sowas wie Abreinigung gehört immer dazu. Ja, das eine Präpilphase in der Regel auch. Ja, oder dann eine Abschlusspflege oder sowas. Also sowas ist meistens, das ist die
Das macht
Grundbehandlung, wenn man
Sinn.
so will. Ja, so. Und dann kann in der Regel mit aufgebaut werden. Aber Entschuldigung. Mein Sohn hat mich erkältet.
Oh Gott. Oh, der Blick.
Aber dann haben wir meistens genau das Problem, dass wir ja jeden Schritt erfragen müssen.
Genau.
Und wenn wir dann das fünfte Mal in der Auszeit der Kundin, wir hatten das vorhin, die liegt auf der Liege und hat eigentlich ihre Auszeit und wir fragen zu fünfmal, wollen wir heute noch das und das? Kommt irgendwann das Nein, weil die einfach genervt ist. Ja, so. Wenn wir stattdessen mit so einer Begeisterung sagen, einfach mal gucken, was hat die Kundin im Durchschnitt das letzte Mal ausgegeben? Pima Daumen auf Fensterkreuz, ja. Wissen, 20, 30% könnte man höher gehen, müssen wir uns in der Behandlung wahrscheinlich nochmal absichern. Das ist aber einmal, ja, mit einer Zusatzleistung, nie fünfmal.
Ja.
Und dann setzen wir ein Paket zusammen, was die Kundin zu ihrem Ziel bringt, denn wir verkaufen Ergebnisse,
Ja.
keine Zeit und keine Instrumente
Finde ich
oder
gut.
Methoden. Ja, wir
Ja,
verkaufen
ja.
Ergebnisse. Das erwartet der Kunde von uns. Und wenn wir das zusammensetzen, dann kommen in der Regel, und das mache ich auch in meinem Coaching-Programm, wie baut man solche Angebote auf? Wie kann man die auch bewerben, zum Beispiel nach außen? Ja, wie kann
Ja.
man sie vor allen Dingen, und jetzt kommt der Knackpunkt, wie kann man Angebote so aufbauen und formulieren, dass A, die Konkurrenz nicht weiß, was wir machen, und
Sehr
B,
gut.
der Kunde das Gefühl hat, wahnsinnig viel zu bekommen? und das genau. ganze Ding zu einem hohen Preis zu verkaufen. Und damit differenzieren wir Angebote. Also hier geht es sehr stark in der Kosmetikbranche in das Thema Angebotsdifferenzierung. Wir haben eine Frühjahrsbehandlung, Winterbehandlung, eine Sommerbehandlung, Herbstbehandlung, sowas in die Richtung, wo wir also Dinge, das sind alles Pakete schlussendlich, das, was du als Paketangebote nehmen würdest. Ja. Und generell der dritte Punkt, den du angesprochen hast, das ist nämlich, wenn ich das Material nehme und die einzelnen Punkte so zusammensetze, mal ganz ehrlich, wenn wir das Material nehmen können, haben wir es schon mal eingekauft.
Ja.
Das bedeutet, es steht eh da. Insofern ist das, wenn wir so ein Zeitpaket haben, wo wir sagen, wir haben eine gewisse finanzielle Freiheit zu tun, was wir wollen, weil das, was da steht, das sind ja sogenannte EDA-Kosten, sie sind ja eh da. Dann können wir es auch verwenden. Ja, und den Kunden begeistern, der macht seinen neuen Termin, der ist total begeistert, schleift sich irgendwann ein auf ein gewisses Preisniveau. Ja, und nach dieser Basis, übrigens, was du beschrieben hast, arbeitet ein von uns bekannter Friseur, der praktisch rumreist durch Deutschland, das ist so eine Art mobiler Friseur.
Ja.
Der nimmt 150 pro Behandlung und dort ist praktisch so wie alles drin und das sind so wie Events. Ja, da ist die Bude, der kommt zu Kosmetikinstituten und so weiter, kommt der zum Beispiel, da kommen die Kosmetikkunden rein. Und das ist so eine Art Event-Friseur, ja, der macht dort so ein bisschen noch seine Show nebenbei und nimmt, glaube ich, es sind 150, ich weiß nicht genau jetzt. Ja, und
Namen hat praktisch diesen Paketpreis.
Bitte?
Den Namen hätte ich dann gerne noch, den lade ich mir mal in den Podcast ein. Das ist eine interessante Geschichte. So.
Da würde ich ihn erstmal fragen vorweg, aber.
Ja, genau, aber das. Ja. Danke. Sehr gut. Ja. Ich gucke jetzt gerade auf die Uhr.
Du hast mit dir verfehlt. Ich habe vorhin schon geguckt.
Ja, es ist gar nicht schlimm. Vielleicht müssen wir diese Folge jetzt einfach nochmal teilen. Das sind halt drei Folgen. Was, ganz ehrlich, das Thema ist ja wirklich, also wir sind jetzt durch alle drei Themen durch, die wir jetzt so besprechen wollten. Ne? Wir könnten jetzt die Konzepte noch weiter ausdehnen, das könnte man alles machen, aber wir haben schon wieder gerade so viel Know-how hier reingeballert und so viel Wissen kundgetan. Leute, es kann eigentlich nicht mehr daran liegen, dass das Wissen nicht da ist. Es geht um diesen Mut, es geht um dieses, ich brauche jemanden, der mich begleitet auf dem Weg, damit ich stetig die nächsten Schritte gehe, stetig an meiner Brücke baue, ne, das war nochmal ein ganz tolles Bild für uns von dir, und stetig sie immer verfeinere, interessant mache und so weiter. Ich finde es, Thomas, an dir wirklich faszinierend, dieses Studierte, was man bei dir dahinter hat. Du hast mich so oft an mein BWL-Studium heute erinnert.
Hast du gedacht, oh Gott.
Nee, ist gar nicht.
Bin ich zu trocken?
Nee, gar nicht. So die Angebotsdifferenzierung und so. Und ich habe so gedacht, ja, stimmt, hat er gar recht. Das sind einfach so kleine Sachen. Aber wir brauchen trotzdem immer die Bereitschaft der umsetzenden Menschen, das zu tun.
Ne? Ich würde sogar noch weitergehen. Guck mal, wir sind ja beide in einer ähnlichen Situation. Du berätst die Friseurbranche, ich berate die Kosmetikbranche. Ja? Und nüchtern betrachtet, ich sage meinen Teilnehmern immer, passt auf, das ist eine Wanderung auf einen Berg. Wir sind nicht in der Lage, von unten nach oben auf die Spitze zu springen. Das geht nicht.
Richtig,
ja?
Richtig.
Und selbst wenn wir vor dem Berg stehen und sagen, anhand zum Beispiel unseres Wissens, was jetzt hier in dem Podcast rübergebracht wird, wir gucken hoch und ich sehe die Spitze. Ja? Würde sich jeder clevere Bergsteiger in dem Fall, der es sich nicht zu 100% selber zutraut, einen Bergführer nehmen, der ihn dort hochführt. Und diese Rolle beanspruche ich jetzt mal so ein kleines bisschen für uns zur Branche, für uns. Wir sind die Bergführer, wir sagen, okay, ja, pass auf, es ist eine Wanderung auf dem Berg, wir haben auch eine Talsohle, wir müssen um den Stein. Ja, es ist ein Zickzackmuster, was wir wahrscheinlich dann laufen dort hoch. Serpentin, könnte man sagen. Ja, aber wir werden diesen Gipfel zusammen erreichen und dann auch mit einem höchsten Maß an Sicherheit. Und ich glaube, das ist das Eigentliche in unserem Job, das, was wir versuchen zu vermitteln, wo wir auch unseren Teilnehmern, unseren Kunden Vertrauen geben müssen. Die müssen uns vertrauen, wie die Kunden, Kosmetikkunden, Friseurkunden, ihrem Friseur, ihrer Kosmetikerin, ihrem Kosmetiker vertrauen müssen. Das zieht sich durch die ganze Branche.
Ja. Punkt. Ich habe noch einen Gedanken zu deinem schönen Bild gerade. Es gibt auf diesem Berg 1000 Wege. Und der Bergführer guckt eben auch mit, welchen Weg können wir zusammen gehen. Weil es gibt ja auch eine Unterforderung und dann war es eine langweilige Wanderung. Es gibt eine Überforderung, dann ist es scheiße gefährlich. Ne? Und es gibt aber auch so einen Zustand, ich bin ja Mountainbiker, da sagt man Flow. Ne? Das ist so, das ist diese Grenze, wo ich es beherrsche, wo ich es kann, wo aber eben auch die Herausforderung so da ist, dass ich merke, ich habe Selbstwirksamkeit, Entwicklung. Ich merke in dem Moment, Alter, es ist immer, ne? Also dieses, die eigene Grenze in kleine Stückchen rausgedrückt, dort entsteht Flow, dort wird es auch spielerisch. Ja. Und den auch eben rauszufinden, ne? Wie weit können wir gehen? Was ist dein Weg? Und da schließe ich noch ein anderes Bild an, was mir gerade kam in deiner Erzählung. Hey, es ist gerade, wir haben jetzt schon 3 Stunden fast Podcast aufgenommen, wir zwei, ne? Machen wir 2,5 sind es gewesen. Ja. Und das ist ein riesen Potpourri an Know-how. Und wenn ich einen Wunsch habe, dann ihr Lieben, die das jetzt gehört oder gesehen haben, A, sprecht uns an, lasst euch begleiten, ganz wichtiger Punkt. Und das Zweite, lasst euch nie abschrecken von der schieren Menge, sondern es reichen manchmal auch 5, 6 Sachen, die man kontinuierlich wirklich tut. Also die man aufsetzt, automatisiert und tut, damit wirklich was rauskommt. Und dann darf ich jetzt an der Stelle nochmal deillusionieren, bloß wenn man das einmal gemacht hat und dann 5-mal was stetig tut, ist das nicht das Ende, sondern Lebendigkeit ist Veränderung. Und wir müssen permanent vielleicht noch einen 5., 6., 7., 8. Punkt nehmen, den wir tun. Vielleicht müssen wir auch mal einen loslassen, ne? Vielleicht ist auch was, was wir noch vor letzten Jahren noch getan haben, gar nicht mehr tauglich. Und dieses Analysieren, neu aufsetzen, kreieren, das macht dann auch Unternehmern wieder Spaß. Weil das ist ja eigentlich die Idee, warum wir mal abenteuermäßig losgezogen sind, gesagt haben, go, wir wollen es mal anfassen, wir machen unser eigenes Ding. Punkt, ich bin fertig.
Thomas, Punkt, hervorragend. Ich würde dort noch einen Punkt
Mach.
würde ich wirklich noch mit anschließen, weil du hast das gerade so super gesagt, aber mir war es von der Entwicklung her, hatte ich so ein bisschen das Gefühl, da hört man so ein bisschen die Anstrengung raus, dieses, boah, wir gehen hier an unsere Grenzen und so weiter, ein kleines bisschen anstrengend. Leute, ganz ehrlich, von unserer Warte her und von unseren Erfahrungen her, das Ding macht einen Riesenspaß. Wenn wir
Richtig.
auf den Berg hochgehen, und das merke ich bei meinen Teilnehmern, bei meinen Kunden, wenn wir diesen Berg hochwandern, also diese Spitze, diese eigentlich ursprünglich gesetzten Ziele so langsam erreichen, werden sie ganz automatisch merken, sie gucken über den Gipfel hinaus zum nächsten Gipfel. Am Anfang ist es vielleicht der Fichtelberg, dann ist plötzlich die Zugspitze. Irgendwann will man sich den Mount Everest krallen. Also das ist vielleicht ein bisschen sehr hoch, aber ja, also es macht Spaß und es ist eine natürliche Entwicklung und das ist dieser natürliche Wachstumswunsch, den jeder Unternehmer haben sollte und beginnt aber immer mit dem ersten Schritt, alle anderen Schritte folgen dann. Und glaubt mir, bei einer guten Führung den Berg hoch geht es schnell, es ist effizient und vor allen Dingen ist es deutlich kostengünstiger als Hope and Pray. Ja, Hoffnung und Beten.
Trial and Error, sagt man in meiner
Trial and Error, Hope and Pray. Ich konnte mich gerade nicht
Familie.
entscheiden. Ja, gut.
Das ist
Aber beides
gut.
ist definitiv teurer, als wenn man es geführt macht. Okay, soweit aber. Ja, das wollte ich bloß noch, weil, wie gesagt, es macht Spaß. Die Wanderung macht einfach wahnsinnigen Spaß.
Da bin ich ganz dolle bei dir. Mir hat das mit dir hier ganz viel Spaß gemacht. Das war einfach wieder auch heute. Ich habe heute früh auf die Themen geguckt, dachte ich, na gut, machen wir eine halbe, dreiviertel Stunde, wird halt eine kurze Episode. Bumm, ne? Anderthalb sind es geworden. Und es ist toll. Das ist genau gut so. Es gibt so viele schöne Sachen zu erzählen, zu erleben. Und jetzt ist Schluss. Wir hören jetzt auf. Und ich drücke jetzt den Aufnahme-Stopp-Button. Wir zwei lassen noch ein bisschen ausklingen. Ich danke dir sehr, sehr, sehr für deine Offenheit und den vielen Input.
Vielen, vielen Dank, dass ich dabei sein darf und vielen Dank auch für die Einblicke in die Friseurbranche. Wahnsinnig spannend. Dankeschön auch dafür.
Wir haben alle was gelernt. Voll gut. Danke.